Hallo Welt! Das Thema der Woche: Game Awards 2019. In den letzten Jahren haben sich die Game Awards als Oscar-Äquivalent in der Games-Branche etabliert. Neben zahlreichen Preisträgern gibt es nicht nur eine unterhaltsame Show, sondern auch reichhaltige Neuankündigungen, wozu auch der Startschuss in die neue Konsolengeneration gehört. Wir haben uns die gesamte Veranstaltung angeschaut und sprechen ausführlich darüber. Außerdem geht es um Pokémon Shield, Hashtag Team Diversity und das Raum-Zeit-Kontinuum. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs, Episode 168 mit
Natascha Baldorf,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simon. Ich glaube, wir machen es einfach transparent an dieser Stelle.
Ja.
Natascha hat gerade versucht, ihre Tobi Klöß-Imitation zum Besten zu geben. Tatsächlich gibt es einen Grund, warum Tobi jetzt nicht bei uns ist, dann aber zu Anfang der Folge, also jetzt gleich, bei uns ist und danach wieder nicht mehr. Warum das so ist, das erfahrt ihr im Pixeldiskurs Episode 168. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Liebe Leute, es ist der dritte Advent. Herzlich willkommen bei Pixeldiskurs, unserer kleinen Sendung zur Weihnachtsvorbereitung.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier.
Dann steht der Pixeldiskurs vor der Tür.
Das stimmt tatsächlich, weil wir auch dieses Jahr wieder hoffentlich eine Weihnachtsfolge und eine Silvesterfolge machen werden.
Genau, also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir durchziehen, das ist die Idee. Also wir ziehen durch. Wir werden so Pixeldiskurs. Wir ziehen für Sie durch.
Das wär eigentlich ein schönes Motto für so Werbebanner. Nächstes Jahr auf der Gamescom, da gibt's ja immer diese großen Werbebanner und dann irgendwie Halle 5, dieses Mal nicht die Bundeswehr. Ich weiß nicht, wo die wirklich sind, aber dieses Mal nicht die Bundeswehr, sondern Pixeldiskurs. Wir ziehen durch.
Für Sie ziehen wir durch.
Pixeldiskurs at its best.
Also wir haben tatsächlich den Plan schon, also auch so geschmiedet, dass wir sagen, wir senden jede Woche verlässlich weiter, sowohl an Weihnachten als auch im neuen Jahr. Wir werden an Weihnachten einen Rückblick machen. Ich weiß noch gar nicht so genau, ob wir einen Rückblick machen auf das letzte Jahr oder auf die letzten 10 Jahre.
Ich wäre ja dafür, dass wir auf die letzten 10 Jahre zurückschauen, wobei es uns natürlich nicht seit 10 Jahren, sondern seit, ich glaube, 5 Jahren gibt. Aber wir können schon so ein Jahrzehnt-Pixel-Diskurs können wir schon zurückblicken.
Auf, ja, 10 Jahre Pixel-Diskurs, finde ich, können wir auch feiern. Und was wir tatsächlich
Stimmt eigentlich.
Also was wir gut und gerne machen können, ist zum neuen Jahr dann einen Vorausblick in Betracht ja des Dekadenwechsels dann 10 Jahre in die Zukunft.
Und, aber Stefan, ich finde es gar nicht mal so falsch, 10 Jahre zurückzublicken, weil ich glaube, wir machen das tatsächlich schon ungefähr seit 10 Jahren in unterschiedlichen Formaten.
Also ich bin tatsächlich, aber wann habe ich denn angefangen irgendwie journalistisch zu arbeiten mit Bezahlung? Jetzt glaube ich war es irgendwie 2005. Würde ich fast vermuten. Also ich bin schon, dann sind es schon 15 Jahre.
Und wir haben irgendwann mal so einen Radio-Workshop gemacht und dann hatten wir unser erstes Format. Ich nenne es jetzt hier mal nicht. Das ist so wie, wenn man irgendwann die Toten Hosen ist, dann verweist man auch nicht mehr irgendwie auf diese Bands, die man früher mal gewesen ist.
Aber auf jeden Fall ist die Idee, dass wir durchsenden, und in dieser Sendung machen wir sogar was ganz Besonderes. Wir durchbrechen nämlich das Raumzeitkontinuum. Wir sind dieses Mal jetzt, wir sind jetzt gerade noch in Marburg, während wir Spielewoche und Presseshow aufnehmen. Wir machen dann eine kurze Pause und in dieser kurzen Pause, innerhalb dieses kleinen Interludes, was ich dann spiele,
fährt Tobi 10 Stunden lang mit dem Flixbus, um an einem anderen Ort anzukommen. In einer anderen, eine Zeitzone nicht, aber an einer anderen Zeit.
Wir machen dann nämlich tatsächlich das Gespräch im Thema der Woche über die Game Awards wird dann in Wien aufgezeichnet werden, denn wir werden zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, also am Sonntag, werden wir nach Wien gefahren sein. Das ist eine Form des Futur 2, wenn ich mich recht entsinne, die selten so zur Verwendung kommt. Wir werden nach Wien gefahren sein, ja, und dort zu Gast gewesen sein in einem Livestream, in einer Sendung. Sollen wir da schon mehr dazu verraten? Also, wenn die Sendung rauskommt, ist ja schon vorbei. Aber es war gut, ne? War toll. Es ist zu dem Zeitpunkt noch nicht passiert, aber es war gut.
Es wird gut gewesen sein.
Es wird gut gewesen sein.
War jetzt auch gut.
Es ist jetzt auch mal gut.
Ich finde schon, dass wir dazu was verraten können. Wir werden uns nämlich mit unter anderem Thomas Kunze, der ja auch schon häufiger bei uns zu Gast war, treffen und in einem Live-Format dann mit ihm gesprochen haben. Und ich denke mal, das wird einfach eine schöne, nette Plauderrunde. Wahrscheinlich werden wir auch währenddessen etwas gespielt haben. Und das könnt ihr euch dann einfach anschauen. Wir packen das in die Shownotes, das über Whoop TV, deren Twitch-Kanal. Wir werden aber auch natürlich alles dazu auf Facebook und Twitter, da findet ihr das dementsprechend auch.
Das ist korrekt. Und immerhin gibt mir diese Reise nach Wien auch nochmal die Gelegenheit, die Switch mitzunehmen, denn das, oder die Reise wird mir die Gelegenheit gegeben haben. Müssen wir es jetzt immer so durchziehen?
Bitte nicht. Das ist super anstrengend.
Ich werde auf jeden Fall die Switch mitnehmen und ich werde dort Pokémon weiterspielen. Ich bin nämlich tatsächlich jetzt in der Situation, dass es auf die Zielgerade zugeht. Ich habe jetzt den letzten Gym-Badge, den letzten Arena-Orden mir erkämpft und jetzt geht es dann zur Championship. Und das wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, das finale Kapitel, bevor es dann natürlich, klar, dann gibt es natürlich noch jede Menge Endgame. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich glücklich eigentlich mit meiner Erfahrung so insgesamt. Es ist wahnsinnig entschleunigt und schön und auch lässt sich auch sicherlich wundervoll auf Reisen spielen. Ich bin aber auch so ein bisschen, muss ich sagen, ich bin nicht mehr so ganz verortet in der Pokémon-Welt. Das merke ich schon deutlich, weil die etlichen hunderte Pokémon, die es da so gibt, ich nicht mehr so eine Bindung dazu habe. Ich habe dann irgendwie mein Team und zu dem Team baut man ja mit der Zeit auch eine Bindung auf, einfach weil man gemeinsam ja ein Abenteuer erlebt und die Pokémon da natürlich wachsen, stärker werden sieht. Das ist natürlich alles toll, aber überwiegend ist es tatsächlich so, ich treffe auf ein neues Pokémon und denke mir irgendwie so, oh süß oder oh okay. Und was es wohl kann, keine Ahnung, ich finde das mal kurz raus, dann fange ich's und dann ist der Pokédex-Eintrag da, es verschwindet in der Box und da bleibt's dann auch, in der Regel. Also ich hab nicht mehr so diese Faszination dafür, habe ich irgendwie gemerkt. Ich finde das Spiel trotzdem toll, es macht mir trotzdem Spaß, ich will auch gar nicht irgendwie sagen, dass da irgendwas Negatives jetzt dran wäre deshalb, aber es sind einfach wahnsinnig viele Pokémon. Ich glaube, es wäre für mich tatsächlich vollkommen hinreichend gewesen, wenn es nur die neuen gewesen wären, also nur die dieser Generation, das ist jetzt natürlich nicht der Fall, sondern es enthält ja schon auch einen Großteil des übrigen Pokédexes, aber das ist ja unüberschaubar. Was ich tatsächlich auch häufiger jetzt ausprobiert habe in den letzten Tagen, in der vergangenen Woche insbesondere, sind auch mal irgendwie so diese ganzen Online-Funktionalitäten. Etwas, was ich sehr sinnvoll finde, ist der Surprise-Trade, den man machen kann. Du kannst nämlich, wenn ich ein Pokémon fange und ich habe es doppelt und es ist jetzt keines, was irgendeine besondere Bedeutung hat, was ich irgendwie noch gebrauchen könnte, dann kann ich so einen Surprise-Trade anmelden und wenn dann jemand anderes auch einen Surprise-Trade anmeldet, dann wird es einfach getauscht, ohne dass man vorher weiß, was man für ein Pokémon bekommt. Das ist eigentlich ganz nett und dadurch habe ich auch einige Pokémon bekommen, die ich unter anderen Umständen wahrscheinlich erst viel später im Spiel hätte ergattern können. Es gibt zudem die Möglichkeit, gegeneinander zu kämpfen, das hat mir, glaube ich, bislang wirklich extrem viel Spaß gemacht. Man muss dazu natürlich sagen, du kannst nicht bei Pokémon einfach sowas machen. Das wäre für Nintendo natürlich viel zu einfach, wenn man einfach irgendwie das über die integrierte Freundesliste auf der Switch machen könnte. Nein, nein, du musst einen Link-Code eingeben, einen vierstelligen Link-Code und musst dann diesen Link-Code auf einem anderen Wege, beispielsweise über irgendwie WhatsApp oder irgendeinen Chat, an eine andere Person schicken und die muss dann denselben Link-Code eingeben. Und dann wird man vernetzt und kann dann gegeneinander antreten. Ist also unnötig umständlich.
Da komme ich ja schon fast lieber mit meinem alten Gameboy vorbei und stecke ein Link-Kabel zwischen zwei Gameboys.
Ja, das Link-Kabel ist natürlich nicht mehr erforderlich, weil wenn du in meiner Gegend bist, dann, also lokal ist es natürlich einfach, weil du sozusagen nach lokalen Kombatanten kannst du, glaube ich, sogar suchen. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr so sicher. Es gibt einen Unterschied zwischen Online-Kommunikation und lokaler Kommunikation.
Ja, wobei, das wäre ja cool, wenn ich dann irgendwie sagen kann, ich habe eine Switch und ich wohne in einer dicht besiedelten Wohngegend und gucke einfach mal, ob da jemand unterwegs ist, der gerade auch Bock hat, ein bisschen Pokémon zu spielen, ohne dass ich halt draußen rumlaufen muss und fragen muss, entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen Euro und Bock ein Schicki zu tauschen?
Nee, das geht tatsächlich nicht, weil du musst die Person schon auf deiner Freundesliste haben.
Ach so.
Das geht natürlich nicht. Also Nintendo ist da und das ist auf der einen Seite ist das natürlich unglaublich umständlich, die Art und Weise, wie man sich dort vernetzt. Du musst ja auch, du kannst ja auch nicht einfach nach Personen suchen im Netzwerk von Nintendo, sondern du musst dann irgendwie einen 12-stelligen Friendcode eingeben, um dich überhaupt hinzufügen zu können, was natürlich aus Perspektive von Jugendschutz und sowas und exakt. Privatsphäre natürlich sehr sinnvoll ist. Aber was schon auch ganz gut funktioniert, ist, dass man, wenn wir jetzt zum Beispiel gegeneinander antreten würden, dann ist es so, dass wir unterschiedliche Regelsysteme einstellen können. Das funktioniert auch online. Sodass du zum Beispiel sagen kannst, alle Pokémon werden standardmäßig auf Level 50 gesetzt. Sodass es wirklich eher auf Strategie ankommt, natürlich auf ein paar andere Faktoren auch, welche Moves gelernt wurden und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist dann schon auch die Auswahl der Pokémon und die Strategie im Kampf entscheidend. Ich bin natürlich in diesen Online-Kämpfen, ich habe bislang nur so Casual-Battles gemacht, einfach nur mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, völlig abgehängt. Weil da einfach Leute unterwegs sind, die sind so krass drauf und die haben so durchgeplante Strategien und Taktiken, die sie da an den Tag legen. Und ich komme dann da mit meinem Charizard irgendwie um die Ecke. Und das ist dann so ein Pokémon, was man schon seit der ersten Generation kennt und wo jeder weiß, was die Schwachpunkte sind. Naja, es ist jedenfalls eine nach wie vor interessante Erfahrung. Ich merke auch mehr und mehr, dass da noch so viel mehr dahinter liegt, was natürlich alle Leute, die sich in der Welt von Pokémon so ein bisschen auskennen, denen ist das natürlich klar. Aber es gibt einfach sehr viel bei Pokémon, was so im Versteckten passiert, sehr viel Hidden Stats. Sowas wie die Art, also die Beziehung, die man zu den Pokémon hat, dass du quasi, wenn du dann irgendwie campen gehst und den Curry kochst, allerlei Sorten von Curry, die du da kochen kannst, dann kannst, oder auch irgendwie mit den Ball spielst, dann intensiviert sich eine freundschaftliche Beziehung und dann kann man dann im späteren Verlaufe, wenn man das maximiert hat, hat man dann auch ein paar Specials, sodass das Pokémon gewarnt werden kann vor einer Attacke oder irgendwie, wenn es paralysiert ist, aus dieser Paralyse ausbricht, weil es zu dir eine gute Beziehung hat und dich dann nicht enttäuschen will oder sowas. Also das ist so eine Sache, aber natürlich auch die eigentlich versteckten Stärken von Pokémon, die Art und Weise, wie sie sich entwickeln und was ihre maximalen Stats sind. Da gibt es einfach super viel, was irgendwie so im Hintergrund abläuft und was man erstmal, womit ich mich aber auch, um ehrlich zu sein, gar nicht so beschäftigen will. Ich möchte gar nicht so sehr in dieses ganze Endgame reingehen. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde Pokémon abschließen und das wird sicherlich eine nette Erfahrung. Mir gefällt auch die Story, mir gefallen die Figuren. Das ist alles, alles interessant, hinreichend interessant, milde interessant mitunter auch und werde es dann aber auch dabei belassen, denke ich. Das ist schon so mein Plan.
Würdest du sagen, ja, Suggestivfrage, anders gefragt, inwiefern spielt für dich eine Rolle eigentlich, dass es jetzt eben nicht mehr Pokémon spielen mit 8 ist, sondern wie alt bist du?
Ich bin jetzt, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich selber immer auch nicht so genau. Ich glaube,
du bist 31.
Ich glaube, ich bin entweder 31 oder 32. Ich glaube, ich bin 31.
Du bist 31, weil du, also ich bin ja älter als du.
Ja, dann bin ich 31.
Ja.
Ja.
Genau, also dass das vielleicht auch eine Rolle spielt, warum das jetzt nicht so bei dir zündet, wie das vielleicht zünden könnte.
Ich glaube, es zündet auf eine andere Art und Weise. Ich glaube nämlich, dass das, was Pokémon für mich dann doch immer wieder schön und interessant macht, ist, dass es natürlich so diese ganze heile Welt und die Nostalgie, die damit einhergeht, wenn man dann da irgendwie so ein Glumanda findet und ein Pikachu und ein Evoli und so weiter. Das ist, glaube ich, schon super, aber es ist natürlich auch, es ist eine andere Erfahrung, weil mir zum Beispiel diese unbedingte Faszination für die Welt nicht mehr so mitgegeben ist. Und weil ich auch natürlich merke, dass die Systeme, die dahinter stehen, die sind alle sehr präzise. Und auch die Kampfsysteme zum Beispiel. Aber klar, die Animationen sind natürlich alle relativ steif und sehr simplistisch. Das ist vollkommen in Ordnung und dem Spaß nicht abträglich. Aber jedenfalls ein Grund dafür, warum ich nicht so wie mit irgendwie 8 oder 12 Jahren irgendwie sage, wow, das ist jetzt irgendwie mein, es ist nicht mein Game of the Year.
Ja, was vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, wenn ich das spiele oder spielen werde, weil aktuell spiele ich es ja nicht, ich habe ja keine Switch, dass für mich damals auch so dieses gegen andere Leute in der Schule kämpfen und so weiter, ist ja auch eigentlich Teil von so einem sozialen Jugendraum. Im Sinne von, das bedeutet wirklich was, wenn du ein guter Pokémon-Trainer bist, weil dann kannst du dich wirklich gut fühlen im Sinne von, ich bekomme hier Anerkennung. Und die Anerkennungssysteme von Erwachsenen funktionieren natürlich anders. Klar gibt es auch also diesen Spielraum, beziehungsweise diesen gesellschaftlichen Raum von Anerkennung für Leistungen in Spielen. Davon lebt ja im Endeffekt auch so diese ganze League of Legends und Fortnite und so weiter. Man sieht, ich habe keine Ahnung als alter Boomer, aber das, was ich sagen wollte, ist, dass, also ein Reiz davon wäre ja auch so ein bisschen zu sagen, ich bin da einfach gut und in der besten Liste zum Beispiel. Und das fällt ja so ein Stück weit weg, wenn man jetzt sagt, man ist über 30 und also die anderen Leute an der Arbeit oder so interessieren sich jetzt nicht dafür, wie hochgelevelt dein Pikachu ist.
Ja, ich bin Casual-Pokémon-Spieler, aber ich muss schon sagen, dass das, was vielleicht an dessen Stelle getreten ist, ist auf jeden Fall der Austausch darüber. Insbesondere da ich ja jetzt direkt zum Release auch mit eingestiegen bin, das ist ja schon auch immer toll. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwie vorbestellt, aber schon jemand, der auch ganz gerne mal sich irgendwas zu Release kauft und dann sich da so reinstürzt und dann mit anderen Leuten darüber kommuniziert. Mit Leuten, die man kennt, Pokémon tauschen, fragen, hast du das schon, hast du das schon? So. Und dann irgendwie auch sich gegenseitig Tipps zu geben. Ich habe neulich einen ganzen Weg durch die Innenstadt damit verbracht, mich mit einer anderen Person auszutauschen, über wie am besten stellt man sein Team zusammen, welche Typen sollte man unbedingt mit an Bord haben, welche nicht. Es gibt ja Pokémon, die haben nur einen Typ, Wasser beispielsweise. Es gibt aber Pokémon, die haben zwei Typen, Wasser und Stein. Und dann haben sie natürlich können das idealerweise zwei Typen sein, die gegenseitig ihre Schwächen ausgleichen. Kann aber auch sein, dass sie dann zwei Typen an Angriffen abdecken, aber eben auch zwei Schwachpunkte damit offenlegen. Und das ist schon spannend. Da kann man schon auch, man kann wahnsinnig viel an Anschlusskommunikation betreiben. Auch weil vieles gar nicht so offensichtlich erklärt wird. Hey, ich habe manchmal das Gefühl, ich komme an irgendwelche Punkte in Pokémon und es wird mir gar nicht so richtig erklärt, was es eigentlich ist, weil es vorausgesetzt wird, dass Leute sich damit auskennen. Hier, es gibt eine Pokémon-Nursery, da kannst du Pokémon züchten. Und ich denke mir dann so, okay, dann mache ich da jetzt einfach mal irgendwie so ein Pokémon rein. Natürlich ist das irgendwie zum Hochzüchten von Pokémon, wenn man irgendwie also ein spezielles Pokémon möchte und dann ist es immer so, man hat dann weibliches und männliches, da muss man also weibliches und männliches da reinbringen und dann immer das weibliche Pokémon, was es ist, diese Spezies kommt am Ende raus mit den irgendwie Fähigkeiten des Männlichen und so weiter. Also das ist Wahnsinn, das wird einem aber nicht erzählt, sondern das muss man entweder selber rausfinden oder entweder googeln oder im Austausch mit anderen Leuten erörtern. Und das ist dann doch auch schön, ja.
Ja, da vielleicht auch noch ein letzter Gedanke dazu. Wir können ja jetzt kein Deep Reading Pokémon machen oder Deep Reading Pokémon Kultur. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es tatsächlich Ramin Siegmund war, mit dem wir auch schon häufiger mal im Cast gesprochen haben. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn so eine schlaue Perspektive von irgendwoher kommt, dann von Ramin zu hören zum Beispiel. Ich schache ihm das jetzt einfach mal zu. Er kann sich ja gerade nicht wehren. Dass er, glaube ich, auch mal darauf hingewiesen hat in einem Seminar, als wir selber noch zusammen studiert haben, hinsichtlich Videospiele und Videospielkultur, dass das, was da ja entsteht, auf eine gewisse Art und Weise auch ähnlich einer Forschungscommunity ist. Also im Endeffekt das, was Leute dort tun und ja auch als Aktivität lernen, also Fakten zusammenzusammeln, für andere zu publizieren, in Foren dann oder halt in anderer Form, dass das so eine gewisse Art von akademischen Arbeiten, natürlich nicht in der Seriosität, wie wir das bei Publikationen in Fachzeitschriften haben, aber schon auf eine gewisse Art und Weise so ein Nukleus für so eine Art Wissenschaftshabitus sein kann.
Und da ist tatsächlich Pokémon wirklich hochinteressant. Ein kleines Beispiel dazu, insbesondere wenn man am Anfang gleich zu Release irgendwie sowas anfängt, dann ist das ja alles noch unerforschtes Terrain. Es gibt noch so viel zu lernen, so viel rauszufinden. Und ein kleines Beispiel. Es gibt Pokémon, die können nicht auf konventionellem Wege sich entwickeln. Stattdessen muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das ist jetzt ein Beispiel, und zwar nicht das komplizierteste. Das Milsery, so ein teigartiges Pokémon, was so ein bisschen rumschwabbelt, das kannst du hochleveln, wie du möchtest, das entwickelt sich aber nicht. Stattdessen bekommt man unter bestimmten Umständen, wenn man nämlich in einem Pokémon-Café, glaube ich, kann man irgendwie einmal pro Tag kann man kämpfen und bekommt dann irgendein Item. Und da gibt es mitunter so Pokémon-Sweets, so Süßigkeiten. Und wenn man eine solche Süßigkeit bekommt, dann kann es sein, dass da steht sowas wie, wenn irgendwie ein besonderes Pokémon diese Süßigkeit hält, dann dreht es sich vor Freude im Kreis. Das heißt also, was du machen musst, ist, du musst diesem Milcery dieses Item geben, sodass es es hält. Jedes Pokémon kann immer ein Item genau bei sich tragen. Dann musst du an irgendeiner Stelle auf der Map, es ist also egal, wo man das macht, musst du dich im Kreis drehen. Was das Spiel dir nämlich auch nicht sagt, weil es auch an sich erstmal nutzlos ist, wenn du den Stick ganz schnell im Kreis drehst, dann drehst du so Pirouetten.
Ja.
Und du musst dann Pirouetten drehen auf der Stelle, während das Pokémon dieses Item hält und dann plötzlich entwickelt es sich. Und das ist zum Beispiel sowas, wo man erstmal, da also muss man
Satan
erstmal,
zu beschwören ist einfacher.
Ja, da muss man erstmal drauf kommen und dann ist es auch noch so, ich habe mir da nur so ein bisschen was zu angeschaut, aber dann ist es tatsächlich auch noch so, je nachdem in welchen Typus es sich entwickelt, das ist davon abhängig, zu welcher Zeit du das durchführst, wie lange du dich drehst, wie lange du diese Pirouetten drehst und in welche Richtung. Weil, also es ist wirklich krass, was da im Hintergrund alles abläuft. Und da kannst du unheimlich viel Zeit investieren in diesen Fokus auf diese Hinterbühne, auf diesen Metagaming, um das irgendwie zu optimieren und zu sagen, ich will jetzt alle Evolutionstypen von Milcery oder sowas.
Das ist aber ja schon fast auf dem sophisticated Level von dem Endgame von der Demo damals von PT, wo man ja alle möglichen Dinge tun musste, auf die man nie gekommen wäre. Also wie komme ich darauf, dass ich mich bei diesem Wesen irgendwie im Kreis drehen kann? Also wahrscheinlich über Hints im Spiel und über Zufälle und über Forum wahrscheinlich,
also,
oder?
Du kannst dich sowieso im Kreis drehen, das geht zu jeder Zeit, diese Pirouetten drehen, aber du musst natürlich das erstmal, also zum einen musst du erstmal wissen, dass du diese Pirouetten drehen kannst, weil das verrät einem das Spiel nicht. Es sei denn, du rotierst irgendwie random den Stick einfach mal, um zu gucken, was passiert. Und dann musst du es natürlich mit dieser Item-Description und dem jeweiligen Pokémon alles in Verbindung bringen. Also es ist schon, manche Evolutionen sind wirklich Puzzle in sich. Und das ist nicht die komplizierteste. Es gibt noch deutlich kompliziertere Evolutionen. Ganz davon abgesehen, dass man irgendwie auch einige Pokémon natürlich gar nicht bekommen kann, sondern nur durch den Austausch. Aber wir haben jetzt sehr viel über Pokémon gesprochen und schon viel Zeit damit verprasst. Ich denke, es ist tatsächlich sinnvoll, wenn wir uns in die Presseschau begeben, oder?
Ja, ich habe tatsächlich nämlich auch nur Life is Strange Before the Storm gespielt. Dazu tatsächlich nur ein kurzer Eindruck. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe schon mal gespielt.
Ich dachte doch auch. Also ich habe das ja auch gespielt.
Ja, aber ich hab das Spiel nie durchgespielt, sondern ich habe damals die erste Episode bei meiner damaligen Freundin angefangen und dann haben wir uns getrennt. Und jetzt habe ich nach Jahren dieses Spiel mir gekauft und festgestellt, so, hä, das habe ich doch schon erlebt. Das kenne ich doch irgendwie her. Und das ist aber eine ganz tolle Erfahrung, weil ich jetzt im Endeffekt ein Spiel, was ja auch sehr viel mit so Nostalgie spielt, weil es ja in 2009 spielt und auch insgesamt so diese Filteratmosphäre so und mit Musik und allem und mit Jugend spielt, im Endeffekt für mich etwas ist, was ich damals angefangen habe und jetzt beenden kann. Also ich kann sowohl nostalgisch mit dem Spiel sein, im Sinne von, boah, war das damals toll mit Life is Strange, und ich kann es zu Ende spielen.
Ja.
Das ist so ein bisschen so, wie als hätte ich Pokémon Rot nie durchgespielt und würde jetzt sagen, ich spiele jetzt dieses Spiel aus meiner Kindheit fertig.
Du hast so einen doppelten Nostalgiefaktor.
Ja, genau. Und ansonsten ist es natürlich großartig. Also die Musik ist toll, Chloe ist super, die Geschichte ist großartig. Also kann ich später nochmal irgendwie viel mehr zu erzählen, weil ich glaube, ich habe auch über die erste Episode in irgendeiner Folge schon mal gesprochen.
Ich glaube auch. Wir haben nämlich schon mal drüber gesprochen. Als ich es auch durch hatte, habe ich auch eine Rezension dazu gemacht, glaube ich. Dann bring uns doch deine Impressionen da nochmal mit, wenn du dann durch bist. Weil dann können wir einfach nochmal kurz so ein bisschen darüber nachsinnieren. Das finde ich eigentlich auch irgendwie ganz spannend. Genau. Ihr habt auch sehr wohlige Erinnerungen.
Das war jetzt aber auch so ein bisschen die Antwort auf meine Frage von letzter Woche. Was spiele ich denn jetzt nach Death Stranding? Und dann habe ich mich einfach in die Arme von Life is Strange geworfen, weil das ist gerade so ein bisschen mein Comfort-Game nach Death Stranding. Aber dann werfen wir uns mal in die Arme der
Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben diesmal drei Dinge dabei. Wir sprechen zunächst über das Team Diversity, wir sprechen dann noch über PlayStations State of Play und über Nintendos Indie World Ankündigungen. Wir werden also in der zweiten Hälfte dieser Presseschau hauptsächlich Spielankündigungen tatsächlich haben und in gewohnter Pixel-Diskurs-Manier komplett unakademisch darüber sprechen. Aber zunächst beginnen wir doch mit deiner Geschichte, die du mitgebracht hast, Tobi, Nummer 1.
Ja, hier spielt Vielfalt. Start der Game-Kampagne auf Games Wirtschaft ist der Artikel erschienen und verweist auf die aktuelle Kampagne der deutschen Games-Branche, nämlich für eben mehr Diversität. Das Ganze ist im Endeffekt, wenn man will, auch eine Reaktion bzw. eine Stellungnahme zu Rassismus, Sexismus und ähnlichen Diskriminierungsformen, aber tatsächlich halt auf der Ebene von einer positiven Stellungnahme, und das Ganze besteht aus einem Einleitungstext und einem 8-Punkte-Plan oder einer 8-Punkte-Erklärung, und ich würde sagen, ich würde es einfach mal vorlesen und wir können gemeinsam über die einzelnen Punkte vielleicht sprechen.
Ja, sehr gerne, ja.
Nämlich, wir werden erstens für Vielfalt eintreten und Vorbilder fördern. Zweitens, Werte der Vielfalt leben und gewinnbringend in diversen Teams und in unseren Organisationsstrukturen einsetzen.
Ja, fahr ruhig erstmal fort.
Okay.
Das sind ja nur relativ kurz, das sind immer nur so Halbsätze.
Okay, gut. Drittens, Personalprozesse überprüfen und wo nötig so anpassen, damit Kompetenzen und Talente sich optimal entfalten können. Viertens, uns für eine qualitativ ausgewogene und unvoreingenommene und stereotypfreie Darstellung aller Menschen in der Games-Branche einsetzen. Fünftens, uns für ein Klima einsetzen, in dem für Diskriminierung jeder Art kein Platz ist und in dem Konflikte offen angesprochen und partnerschaftlich gelöst werden können. Diese Werte tragen wir auch in unsere Communities. Rechtsradikalismus, Extremismus jeder Art, Hass und Menschenfeindlichkeit verurteilen wir. Sechstens, uns aktiv gegen Belästigung und Machtmissbrauch einsetzend und uns für ein diskriminierungs- und angstfreies Arbeitsklima engagieren. Siebtens, alle Dimensionen von Diversität in unseren Spielen, Teams, Publikationen und Gremien sowie bei unseren Veranstaltungen bewusst berücksichtigen und als Vorbilder stärken. Achtens, darauf hinwirken, dass alle Geschlechter bei der Besetzung entscheidungsrelevanter Positionen berücksichtigt und vergleichbar entlohnt werden. Und dann folgt natürlich die lange Liste der Erstunterzeichner bzw. Unterzeichner, unter denen dann entsprechende verschiedene Firmen, also größere und kleinere sind oder auch Formate wie zum Beispiel Instant Moin sehe ich hier gerade nochmal oder halt dann auch Firmen wie die Calypso Media Group und so weiter, das Koch Media, Kölnmesse, also das würde ich jetzt nicht alles aufzählen. Game Magazine, ich zähle es nicht alles auf.
Ich fahre aber fort mit dieser Aufzählung.
Und dann können natürlich noch Einzelpersonen das unterzeichnen und ich finde, das ist ja auch durchaus nochmal einen Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt beide ja auch schon, ich glaube, gestern relativ parallel unsere Profilbilder geändert, weil man kann jetzt natürlich auf Facebook auch entsprechend Werbung für diese Kampagne machen beziehungsweise Stellung beziehen, indem man das auch nochmal für sich selber dann darstellt. Was vielleicht noch eine Ergänzung ist, es gibt auch eine Handreichung zusätzlich zu dieser Kampagne, wo man im Endeffekt nachlesen kann, was zum Beispiel bei Einstellungen und so weiter zu beachten sind. Also es gibt einfach nochmal ein Dokument, womit ich quasi diese Proklamation, die jetzt hier erstmal gesetzt wird, dann auch praktisch umsetzen kann, weil es ist natürlich schön, so ein Pamphlet zu haben, aber man muss natürlich auch gucken, wie setzen wir das jetzt um.
Wir haben natürlich auch da teamintern drüber diskutiert, wie wir damit umgehen. Und haben uns dann auch dazu entschlossen, dass wir uns geschlossen als Pixel-Diskurs, dass wir unterzeichnen diese Kampagne und uns ihr also anschließen. Ich denke mit einer klaren Selbstverständlichkeit, dass wir das natürlich umsetzen. Und ich weiß gar nicht, das ist natürlich ist es so, dass wir sind ja nur so ein bedeutungsloser Podcast in der ohnehin schon bedeutungslosen Welt, die um uns herum existiert. Aber ich hoffe dennoch, dass auch ihr, liebe Leute da draußen, euch dazu hinreißen lasst, euch dieser Kampagne anzuschließen, also hier klar ein Zeichen zu setzen für Diversität. Ich denke, das lässt sich auch relativ einfach tun. In den Shownotes findet ihr den Link zu dem Unterzeichnungsformular. Da müsst ihr einfach nur eure Daten eintragen und dann seid ihr mit aufgenommen. Nichts leichter und nichts selbstverständlicher als das.
Was ich da tatsächlich so ein bisschen spannend finde, ist einerseits, das ist halt jetzt auch einfach mal, nachdem wir irgendwie diese Diskussionen um irgendwie die Games-Kultur hat, ein Problem mit Rechtsradikalismus zum Beispiel oder auch andere längerfristige Diskussionen ja auch um Sexismus, Rassismus und so weiter und so fort im Bereich von Videospielen gibt, dass es hier jetzt mal etwas gibt, wo viele Leute sagen, wir beziehen Stellung und wir engagieren uns auch. Also, dass man da eine gewisse Art von Medium gefunden hat. Also, ich habe das vorher halt nicht mitgekriegt und finde es auch erstmal völlig unterstützenswert, weil im Endeffekt sind das ja auch Dinge, die wir bereits über das Grundgesetz ja schon irgendwie als Grundüberlegung auch haben.
Es ist vor allem eine symbolische Aktion. Es darf natürlich aber auch kein Lippenbekenntnis bleiben. Also letztendlich wird es vor allem für die größeren, aber auch kleineren Unternehmen natürlich dann spannend sein, inwiefern man diese Paradigmen hier auch umgesetzt sieht oder sehen wird. Das wird sich dann im Laufe der kommenden Wochen und Monate, möglicherweise auch Jahre, zeigen.
Ja, beziehungsweise was ich daran natürlich schön finde, ist, dass wir als kritischer Games-Journalismus-Podcaster natürlich auch immer schön die Finger in die Wunde legen können und fragen können, naja, sie haben das ja unterzeichnet, aber das, was jetzt hier läuft, ist das denn vereinbar damit? Also genau. Ich will natürlich niemandem unterstellen, der das jetzt unterzeichnet hat, und genauso müssen wir uns dann auch selbst so ein bisschen fragen, inwiefern
entsprechend dem gerecht, ja.
Genau,
ja,
inwiefern werden wir dem gerecht. Aber ich finde es trotzdem auch eine gute Möglichkeit, um einfach dann mal zu fragen, wie setzen Sie das hier denn jetzt um? Oder dass man sagt, das und das und das ist uns jetzt aufgefallen. Wie geht das damit einher?
Genau, ja. Das ist ja genau diese Möglichkeit, dann auch so einen symbolischen Hebel da anzusetzen. Und auch, würde ich auch sagen, gerade im gegenwärtigen Games-Diskurs ein ausgesprochen wichtiges Zeichen. Nummer zwei, wir fahren fort mit einigen Ankündigungen im Detail, und zwar zunächst würde ich beginnen mit PlayStations State of Play. Am 10.12.2019 fand dieses State of Play statt. Das ist also im Grunde eigentlich ein kurzes Video-Showreel, in dem so ein bisschen eine Perspektive gezeigt wird, in diesem Falle jetzt hauptsächlich auf das Jahr 2020. Dabei bemerkenswert natürlich, das war aber auch schon im Vorhinein ziemlich klar, es wird nichts zu PlayStation 5 geben. Die PlayStation 5 wird erst im nächsten Jahr natürlich angekündigt, meiner Einschätzung nach dann auch im nächsten Jahr erscheinen. Aber zunächst sind das hier Sachen, die jetzt noch alle für die PS4 erscheinen werden. Ich gehe das einfach mal kurz durch und dann können wir einfach kurz darüber sprechen, ob das Dinge sind, die uns interessieren, die uns freuen oder auch nicht freuen oder was auch immer. Ja?
Ja.
Okay. Resident Evil 3 Remake wurde angekündigt, kommt am 3. April 2020 auf die PS4.
Ja, ich habe den Trailer gesehen.
Hast du Resident Evil 3 gespielt?
Nein.
Ich auch nicht. Deshalb kann ich
das. Aber ich habe den Trailer gesehen und das war so, Resident Evil 3, dann kann ich das mal nachholen.
Ja, also ich denke auch, es ist sicherlich ein nachholenswertes Spiel. Es ist vor allem auch so, dass die bisherigen Resident Evil Remakes ja durchaus auf positiven Resonanzboden gefallen sind. Insofern bin ich da relativ optimistisch. Auch interessant ist, dass es gemeinsam mit Resident Evil Resistance erscheint, also ein asymmetrischer Multiplayer-Titel, von dem man bislang ausging, dass es ein Standalone-Release sein wird. Das ist jetzt scheinbar nicht der Fall, sondern die beiden Titel erscheinen gebundelt gemeinsam.
Das klingt eigentlich ganz interessant.
Es klingt interessant.
Weil ich hätte mir jetzt wahrscheinlich so ein Standalone nicht gekauft. Das ist wahrscheinlich auch die Idee dahinter.
Eben, ich denke auch.
Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel dann ja beide haben, Resident Evil 3, haben wir halt dann auch direkt diesen Multiplayer mit dabei und können das dann spielen.
Ja, ich denke auch, dass wenn Capcom hier in der Situation gewesen wären, dass sie Resident Evil Resistance separat hätten vermarkten oder auf den Markt bringen wollen, dann hätten sie es wahrscheinlich irgendwie als Free-to-Play oder irgendwie sowas machen müssen. Allein aufgrund des enormen kompetitiv aufgestellten Marktes. Und das haben sie jetzt auf diese Art und Weise umgangen, wie ich finde, auf eine sehr kluge Art und Weise.
Ja, ich bin allerdings dann gespannt, wie es dann am Ende aussieht, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Resident Evil war, aber ich hatte schon mal eine Vorrezension quasi davon gesehen, wo jemand darauf hingewiesen hatte, dass man kann ja mit quasi mit dem Team quasi spielen und jemand anders da spielt dann quasi so eine Art Henchman-Bösewicht-Gegner.
Ja.
Ist das richtig?
Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Resident Evil Resistance zutrifft, aber es könnte sein. Es ist auf jeden Fall ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel.
Genau, dass da mitunter noch ein Problem war, dass tatsächlich kleine Räume, wenn du mit vielen Spielern unterwegs bist, nicht gut gebalanced sind und auch so dieses, der quasi den Antagonisten spielt, dass er noch ziemlich overpowered ist. Also da würde ich noch so ein bisschen abwarten, wie es am Ende eigentlich aussieht. Aber ich finde die Idee eines Bundles erstmal durchaus attraktiv. Oder wenn es mir dann nicht gefällt, dann spiele ich es halt nicht.
Mehr wissen wir am 3. April 2020. Außerdem gute Neuigkeiten für dich, Tobi. du warst sicherlich doch hoffentlich sehr interessiert zugehört, als ich enthusiastisch über das Untitled Goose Game gesprochen habe.
Ja.
Das ja bislang Switch-exklusiv ist. Es kommt am 17.12., also bereits in der nächsten Woche, auf die PS4. Das ist also ein wichtiger Port. Das Untitled Goose Game war enorm erfolgreich auf der Switch. Und jetzt ist es natürlich die ideale Gelegenheit, um dann zu sagen, hey, ich habe eine PS4, ich gönne mir das Untitled Goose Game. Ich kann es auch durchaus empfehlen, habe dazu eine ausführliche Rezension gemacht, kann man sich auch nochmal anhören, in Pixel-Diskurs Folge irgendwas. Aber weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das für eine Folge war, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen.
Wir sollten auf jeden Fall irgendwann mal eine Pixel-Diskurs Folge irgendwas rausbringen. Ja, nächstes.
Es wurde außerdem ein neuer Titel angekündigt mit dem Namen Spellbreak. Es handelt sich dabei um einen Battle-Royale-Titel. Es ist so, dass anstatt von konventionellen Waffen hier überwiegend magische Fähigkeiten eingesetzt werden. Die Closed Beta startet im Frühling 2020. Das war die Ankündigung. Das schaut erstmal relativ interessant aus, ist recht bunt und auch irgendwie schön. Es ist allerdings auch so, dass der Battle-Royale-Markt stark beansprucht ist. Ja, also ich finde die Idee erstmal grundsätzlich nicht schlecht, dass man hier auf magische Fähigkeiten setzt und weniger auf Waffen. Das ist vielleicht schon erstmal ganz cool. Aber es ist natürlich auch so, es gibt Fortnite, es gibt Apex Legends, es gibt PlayerUnknown's Battlegrounds. Spellbreak wird es verdammt schwer haben, irgendwie einen Platz an der Sonne zu erheischen. Deshalb ist es tatsächlich, also wenn da irgendwas draus werden soll, dann muss diese Closed Beta im Frühling 2020 wirklich enorm gut laufen. Das wird sich aber dann erst zeigen.
Spricht dann halt vor allem auch so ein bisschen die Fantasy-Nerds an.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also vielleicht
ist halt Personen, auch nicht für jeden dann was.
Eben, eher Personen, die sich, also wer bislang Fortnite spielt, wird enorm schwer von Fortnite wegzubekommen sein. Das ist zumindest meine Einschätzung. Außerdem wurde ein Release-Date für Dreams angekündigt. Media Molecule schrauben ja schon ewig lange an diesem Baukasten für Spiele. Dreams, was wir auch auf der Gamescom, auf der vergangenen Gamescom, Tobi, angespielt haben, erscheint am 14. Februar 2020. Wird dann sicher, ich bin ja so jemand, ich mache sowas ja gerne. Ich stürze mich dann gerne irgendwie in Dreams und baue da irgendwie meine kleinen eigenen Spielchen und lebe mich so ein bisschen kreativ aus. Insofern, dass ein einigermaßen zugänglicher Baukasten ist, was zumindest meinen ersten Eindrücken zufolge zutrifft. Es gibt einen weiteren Port, Superliminal. Es ist ein First-Person-Puzzle-Game, das stark mit perspektivischen Verschiebungen spielt. Das kannst du dir so vorstellen, das ist eigentlich ein ganz netter Effekt gewesen. Ich kannte das bislang noch nicht. Du trittst quasi am Anfang dieses Trailers, trittst du aus einer Ego-Perspektive an so ein Pult heran, auf dem ein Controller liegt, markierst dann diesen Controller und gehst dann weiter weg und der Controller bleibt aber, also verändert seine Größe je nach Perspektive. Wenn du näher an einen Gegenstand gehst, dann wird er tatsächlich auch faktisch größer. Und wenn du dann weiter weg gehst, dann bleibt der Gegenstand aber so. Und das ist also so eine Mind-Twisting-Geschichte.
Das erinnert mich vor allem eher an so eine Folge Sesamstraße mit Elmo, der dann ganz weit wegläuft und sagt, jetzt bin ich fern, jetzt bin ich nah. So ein bisschen, das ist, glaube ich, so der Humor davon dann auch.
Ja, also es ist auf jeden Fall der Humor, dass du irgendwie auch eine kleine Plastikdose irgendwie riesig werden lassen kannst durch perspektivische Verschiebungen und dann poltert da irgendwie so ein Riesending irgendwie durch den Raum.
Das finde ich aber cool.
Es ist bereits am 12. November 2019 für den PC erschienen, exklusiv für den Epic Game Store. Erscheint jetzt 2020 auch für die PS4. Außerdem ein neues VR-Spiel wurde angekündigt. Paper Beast ist eine Art von, also es wirkt erstmal wie so eine Open-World-Sandbox, ein sehr karger Planet, auf dem man sich in VR dann befindet, der irgendwie ein Ökosystem hat, das so vor sich hin funktioniert oder mehr oder weniger funktioniert. Und die Monster, die dann dort unterwegs sind, sind alle aus Papier. So papiergebastelte Monster, so ein bisschen eine Reminiszenz an, ach, wie hieß noch gleich dieses, auf der PS Vita ursprünglich, Tearaway, genau, auf der PS Vita erschienene Exklusivding, was mittlerweile auch auf die PS4 gekommen ist als Tearaway Unfolded, also eine Papierästhetik. Sieht erstmal super seltsam aus, ob das interessant ist, kann ich schlecht beurteilen bislang, ich weiß auch nicht, ob PlayStation VR dadurch maßgeblich vorangebracht wird, meine Vermutung wäre, dass es dem eher nicht der Fall ist. Für alle Kingdom Hearts 3 Fans da draußen gibt es ein DLC, der am 23. Januar 2020 erscheint, Kingdom Hearts 3 Remind. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe Kingdom Hearts 3 nach wie vor nicht gespielt, sondern nur 1 und 2. Und deshalb ist es jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt auf den DLC gewartet habe. Bin aber auch froh, dass ich Kingdom Hearts 3 noch nicht gespielt habe. Denn es wird dann sicherlich auch irgendwann noch die Box geben, in der Kingdom Hearts 3 inklusive DLC verfügbar ist. Und das wäre dann eher so ein Zeitpunkt, den ich in Erwägung ziehen würde, um es mir zu Gemüte zu führen. Außerdem ein weiteres asymmetrisches Multiplayer-Spiel, Predator Hunting Grounds, für mich persönlich super uninteressant, erscheint am 24. April 2020. Und eine Neuankündigung gab es noch, nämlich von Babylon's Fall. Das klingt schon ziemlich interessant, wie ich finde. Es ist nämlich eine Kooperation von Square Enix und Platinum Games. Mhm. Du kannst dir das vorstellen, also es ist erstmal wie so eine kunterbunte Fantasy-Welt. Durchaus anlehnend an sowas wie Final Fantasy. Ja, ich weiß, es ist nicht so dein Ding, wie du.
Naja, ich spiele gerade Final Fantasy 14.
Ja, also, aber du hast so deshalb dachte ich, ich müsste.
Es kommt auf die Fantasy World drauf an. Also so dieses, was so in App Stores Ich wollte gerade einen schwierigen Ausdruck gebrauchen, was in so App-Stores hinein
geflanscht.
Dankeschön, geflanscht. Geflanscht ist das passende Wort an der Stelle. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt auf einmal was gegen irgendwie so Fäkalsprache habe, aber überschwemmt wird mit Markt. Hier ist Fantasy, nimm das. Das mag ich halt nicht.
Hast du tatsächlich, wenn da Platinum Games irgendwie am Werk sind in Kooperation mit Square Enix, habe ich da eigentlich diese Sorge überhaupt nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ich gehe tatsächlich eher von einer wirklich schön gestalteten Fantasy-Welt aus. Und natürlich ist es so, dass Platinum Games typisch, die Vanquish beispielsweise gemacht haben, Bayonetta. Also super viele krass intensive Actionspiele, die ich auch liebe, ist das Ganze extrem schnell und effektgeladen. Es gibt aber hier kein Release-Date. Also erstmal so nur die Ankündigung rausgeschubst. Hey, Babylon's Fall kommt irgendwann. Das war jetzt erstmal Nummer 2. Und zuletzt habe ich noch ein paar mehr Ankündigungen dabei, weil es noch nicht genug waren. Es geht jetzt gegen Jahresende und jetzt.
Da kommen nur noch die Ankündigungen.
Jetzt kommen noch so Ankündigungen eben für 2020. Ich dachte, die nehme ich einfach noch mit rein. Diesmal aber etwas stärker selektiert. Und zwar gab es noch die Nintendo Indie World am 12. Dezember 2019 ausgestrahlt. Warum habe ich denn hier überall Oktober hingeschrieben beim Datum? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also 12. Dezember. Na gut, jetzt stimmt's. Es gibt erstmal, jetzt sind wir im Indie-Bereich für die Nintendo Switch natürlich. Und pass auf, ich habe das jetzt ein bisschen selektiert. Ich habe jetzt nur die Sachen mitgebracht, die mich auf den ersten Blick sofort fasziniert haben. Das sind jetzt erstmal 3 Spiele.
Ja, give it to me.
Und zwar, das Spiel, was mich da am meisten interessiert hat aus all den Ankündigungen, ist Skatebird.
Skatebird.
Kannst du dir, stell dir mal bitte vor, nee, Stefan, google mal nicht, stell dir mal bitte vor, du hast ein Skateboard, ja, so ein Skateboard und da drauf
so sitzt ein Vogel.
So ein Wellensittich.
Das ist auch ungefähr mein Humor, wenn ich mir Katzenvideos angucke, wo Katzen auf Staubsaugerrobotern rumfahren. Das ist so, Tier auf Vehikel ist immer witzig. Ist
immer gut, du kannst nie was falsch machen. Also Skatebird ist maßgeblich im Grunde so eine Art von minimalistischem Tony Hawk-Spiel, nur dass halt eben ausschließlich Vögel Skateboard fahren. Es sieht unheimlich putzig aus, sieht so aus in dem Trailer zumindest, als ob es sich auch sehr träge spielt. Erscheint Ende 2020. Skatebird. Cool, hatte ich mir schon immer gewünscht. Nachdem ich irgendwie meine intensiven Erfahrungen gemacht habe mit Heartful Boyfriend.
Ja, Stefan, du musst mir echt irgendwann versprechen, dass du mal eine Compilation schreibst oder rausbringst, die 10 besten Videospiele, in denen es um Vögel geht. ich sehe da Lenz schon so ein Pattern. Das ist Untitled Goose Game, Heartful Boyfriend und Skatebird.
Ich bin eigentlich ja überhaupt kein Ornithologe. Und ich bin auch nicht jemand, der irgendwie total fasziniert ist von Vögeln. Aber ich finde
hast irgendwie. Hast du damals die Rolle des Taubenmanns in Hey Arnold gespielt?
Aber mein Lieblings-Superheldenfilm ist Birdman.
Stefan, okay, Skatebird.
Wo wir gerade schon über Heartful Boyfriend sprachen, auch eine Neuankündigung kommt auch auf die Switch. Ist Murder by Numbers. Es ist eine Visual Novel mit Rätselelementen. Das Besondere ist nämlich, dass. Dahinter steckt ein Teil des Teams von Heartful Boyfriend.
Kommt auch ein Vogel drin
vor. Nee, es ging erstmal um Vögel ging es jetzt erstmal nicht. Es ging, glaube ich, irgendwie um eine junge Dame, die gemeinsam mit ihrem kleinen Roboter irgendwie ein Rätsel löst, einen Mordfall verwickelt wird. Es sind sehr charmante Anime-Style-Figuren, Porträts. Es wirkt ziemlich abstrus, aber eben wie eine. ich liebe doch Visual Novels mit so Rätselpassagen. Und wenn das Ganze dann noch gut geschrieben ist, charmant gezeichnet ist, dann bin ich sofort mit an Bord. Es ist, glaube ich, auch sogar der Komponist mit dabei von, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Phoenix Wright war. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, das habe ich mir nicht rausgeschrieben. Aber es ist auf jeden Fall hochkarätiges Personal, insofern man das Team von Hardful Boyfriend als hochkarätiges Personal versteht. Und dann eine dritte Ankündigung, die kannst du dir jetzt, glaube ich, ein bisschen besser tatsächlich auch vorstellen.
Okay, ja.
Auch ein Indie-Titel für den Nintendo Switch, Super Mash.
Super Mash.
Ein Spiel, das Spiele macht. Es ist nämlich ein Spiel, das eigenständig Mash-Ups von verschiedenen Genres erstellt. Es sah jetzt erstmal so aus in dem Trailer, als ob man ein im Grunde klassisches Genre auswählt, zum Beispiel so ein Super Mario-Style 2D Jump'n'Run, und dann ein weiteres Genre damit kombiniert. Ein beispielsweise japanisches Rollenspiel. Und das Spiel generiert dann automatisch aus diesen beiden Spielen, diesen beiden Genres, die du dir da aussuchst, ein Mashup. Ein Mashup, das du dann tatsächlich auch sofort spielen kannst. Das sieht, ich finde, die Prämisse ist erstmal super interessant. Wir müssen allerdings natürlich auch bedenken, diese prozedural generierten Level und Welten verlieren relativ schnell an Reiz. Also es wird sich dann letztendlich im Mai 2020, wenn Super Mash erscheint, wird sich dann zeigen müssen, ob das in irgendeiner Form interessant sein kann oder ob das eher sowas ist, was man mal macht und sich dann denkt, ja. Lol.
Ja. Das stelle ich mir halt genauso vor, aber das kann ja witzig sein, dass man dann halt so rumprobiert und so und dann halt guckt. Cool wäre natürlich gewesen, wenn sie alle Versionen durchspielen, die man halt zusammenstellen kann, dafür bereits ein entsprechendes Spiel gebaut hätten und das halt nicht prozedural gebastelt wird.
Aber also,
du kannst ja einfach die Möglichkeiten, wenn du irgendwie 4x4 hast, hast du so und so viele Möglichkeiten. Im Endeffekt, du musst so und so viele Spiele halt dann bauen, aber das ist natürlich unglaublich viel Aufwand.
Ja, ich glaube aber auch tatsächlich, dass diese prozedurale Generierung, dass das ein gewisser Reiz daran sein kann, weil es gab auch einen kurzen Einblick in sowas, was sie als Death Cards bezeichneten. Also du kannst gewisse Parameter dieser prozedural generierten Spiele dann auch konfigurieren. Mhm. Und ich kann mir schlecht vorstellen, wie genau das tatsächlich praktisch funktionieren wird. Bin aber sehr gespannt. Ich glaube, Murder by Numbers. Ich glaube, Super Mash ist ein Spiel, auf das man ein Auge behalten sollte.
Okay, aber was ist Murder by Numbers, Stefan?
Das hatte ich ja gerade schon erzählt. Also ich hatte jetzt gerade diese drei aufgezählt. Skatebird, Murder by Numbers.
Ach, das ist es mit dem Hardcore-Boyfriend.
Visual Novel, okay. Ja. Richtig. Und
den Namen
und
Super Mash. Mitgekriegt.
Es ist außerdem noch so, es sind noch viele, viele weitere Ankündigungen. Man muss sagen, Nintendo haben das wirklich raus, diese Ankündigungsvideos. Also alle 2 Minuten irgendeine neue Ankündigung. Es gibt beispielsweise Axiom Verge 2, hier allerdings auch noch kein Release-Date, wenn ich mich recht entsinne. Und Dauntless beispielsweise kam spontan auf die Switch. Das ist auch ganz nett immer, finde ich, bei solchen kleinen Trailer-Events, wenn es dann heißt, hey, hier ist ein Trailer. Also Dauntless ist so ein Monster Hunter-ähnliches Spiel in einer Fortnite-Optik, könnte man sagen. Ist ein Free-to-Play-Titel, den es auf anderen Plattformen schon eine ganze Weile gibt. Ich habe jetzt nicht nach das Release-Datum angeschaut. Aber tatsächlich ist es so, dass sie dann angekündigt haben, hey, und ist jetzt verfügbar auf der Switch, bitteschön. So, zum kostenlosen Download. Ich denke auch, dass, also Dauntless, ja klar, insofern man irgendwie, ja, es ist so die Fortnite-ification von Monster Hunter, könnte man sagen.
Ja.
Ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber ich habe es auch nicht gespielt.
Ist jetzt wahrscheinlich für die Leute, die aber genau diese Titel mögen, reizvoll. Mich hat jetzt sowohl Fortnite nicht so angesprochen, Monster Hunter weiß ich immer nur, dass das Leute toll finden, aber ich habe das, ich weiß noch nicht, glaube ich noch nicht mal ganz so richtig, wie das aussieht. Also deswegen kann ich dazu auch gar nichts sagen.
Ja, dann halten wir uns mit unserem Urteil zurück und stattdessen machen wir uns jetzt auf den Weg nach Wien. Liebe Leute da draußen, ihr hört jetzt ein bisschen Musik und unterdessen fliegen wir schnell rüber nach Wien. Oder fahren rüber nach Wien. Oder laufen rüber nach Wien.
Oder schwimmen rücken. Nee,
Schwimmen wird schwierig. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Verbindung entlang irgendwelcher Flüsse gibt.
Wusstest du eigentlich, dass Österreich eine Marine hat?
Nee, das war mir so jetzt nicht klar. Allerdings überrascht es mich auch gar nicht so sehr. Man muss ja gar nicht unbedingt am Meer gelegen sein.
Nee, und du musst natürlich auch deine Seen verteidigen. Aber dementsprechend kann man da auch schwimmen gehen.
Ja, hier, ich meine so den, hier den Niederweimarer Baggersee.
den muss man auch verteidigen.
So ein Raketenkampfschiff.
Bis zur letzten Patrone. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns gleich wieder in Wien.
Im Thema der Woche, wenn wir dann über die Game Awards sprechen. Hier nun ein kleines musikalisches Stück, präsentiert von Ihnen von Stefan Simond. Bis gleich in Wien.
Okay, liebe Leute da draußen, der Versuch, das Raumzeit-Kontinuum zu durchbrechen, so viel vorweg, hat leider nicht funktioniert. Eigentlich war der Plan ja, wie in der Folge jetzt vorher angekündigt, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich, Tobi und ich, in Wien sind und gemeinsam über die Game Awards sprechen. Keine Sorge, wir werden über die Game Awards sprechen. Allerdings nicht mit Tobi, sondern mit Natascha. Hallo,
ja,
Natascha.
Ihr müsst jetzt mit mir vorlieb nehmen. Ich bin einfach zwischendrin jetzt mal so spontan in die Folge reingebeamt.
Und tatsächlich ist es so, dass wir auch nicht in Wien sind, also zumindest Natascha und ich nicht in Wien sind, sondern in Marburg. Tatsächlich ist es so, wenn ich das kurz erzählen darf, die
Natürlich.
Geschichte, wie es dazu kam, dass Tobi jetzt zwar in Wien ist oder zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Folge in Wien gewesen sein wird, aber nicht ich. Ich habe den Flieger verpasst. Ich habe tatsächlich, das ist mir noch nie passiert, aber ich hatte so geplant, dass ich so anderthalb Stunden vorher am Flughafen bin. Ich dachte, das passt. Und dann gab es lauter kleine Verspätungen auf dem Weg dahin, Zugverspätung, dann S-Bahn-Verspätung. Und dann kam ich an den Flughafen und wollte direkt dort einchecken, an so einer Maschine, wo man dann irgendwie seinen Ausweis scannen muss. Und dann hat die Maschine meinen Ausweis nicht erkannt. Und dann habe ich das zwei, dreimal versucht, an einer anderen Maschine. Dann habe ich noch so eine Service-Person von der Lufthansa gefragt und die hat das dann auch noch ein paar Mal versucht. Naja, jedenfalls hat es nicht funktioniert. Ich musste einmal über den ganzen Flughafen laufen, um dann manuell einzuchecken. Und es war dann irgendwann zu spät tatsächlich. Ich habe den Flug nicht bekommen und musste dann gemeinsam mit zahlreichen anderen gestrandeten, Death Stranding, gestrandeten anderen Passagieren auf mögliche Kompensationen hoffen. Es ist mir nicht gelungen, irgendwie noch einen anderen Flug zu bekommen. Ich hätte dann irgendwie noch teuer irgendwie Tickets hinzubuchen müssen für irgendwie knapp 300 Euro. Und das ist letztendlich einfach, das ist letztendlich nicht im Rahmen des Möglichen gewesen. Also ist es jetzt so, wir sind jetzt hier, wir sprechen über die Game Awards. Tobi ist unterdessen in Wien. Wir werden dennoch aber diesen Livestream ja in Wien gemacht haben zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Und ich werde dann zugeschaltet. Und dann hoffe ich aber dennoch, dass ihr euch diesen Stream anschaut. Wenn ihr das nicht getan habt, jetzt ist er ja schon vorbei, dann findet ihr aber dennoch einen Link zu dem Stream unten in den Shownotes, sodass ihr euch dieses Video nochmal anschauen würdet. Ich denke, das wird da einen Experten-Talk geben und es wird auch ein bisschen eine Spiele-Session geben, dann mit Thomas Kunze vom Game Institute Austria und von Whoop TV und Tobi. Und ich bin dann irgendwie zugeschaltet.
Ich saß gestern da, nachdem ich alle meine Dinge erledigt habe, die ich erledigen musste, wegen denen ich dann auch nicht mit nach Wien gefahren bin. Ich wollte ja eigentlich mit, aber dann, wie das so ist, wenn man den Job wechselt, muss man irgendwie tausend Dinge erledigen. Und dann habe ich auch so ein bisschen gekränkelt. Dann habe ich gesagt, ja, nee, Leute, ich fahre nicht mit. Und sitze dann da gestern endlich am Entspannen. Und Tobi schreibt mir nur, Stefan hat den Flug verpasst. Und ich so, wirklich? Ja. Kommt er jetzt später? Nein. Oh!
Ja, es ist tatsächlich, das ist mir noch nie passiert, es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich muss aber auch dazu sagen,
es ist wirklich nicht so ganz meine Schuld gewesen. Ich hätte mehr Zeit einplanen können, das stimmt. Ich hätte irgendwie eher auf 2 Stunden planen können, die ich irgendwie rechtzeitig vorher da bin. Werde ich künftig auch machen. Normalerweise hat es immer so ganz gut geklappt. Aber naja, wenn irgendwie dann ich dachte auch, es funktioniert, aber dann sind so viele kleine Kleinigkeiten. Es war jetzt nicht irgendwie, wenn es irgendwie sowas gewesen wäre wie, der Zug hat 1 Stunde Verspätung. Dann ist es ja was anderes, weil die Bahn dann tatsächlich ja auch irgendwie erstattet und sowas und sich darum kümmert. Aber in dem Falle, wenn irgendwie 5 Minuten Verspätung, 10 Minuten Verspätung, naja, wie dem auch sei.
Freitag der 13. ist kein gutes Reisedatum.
Man sollte nicht an Freitag dem 13. reisen, das habe ich jetzt auch festgestellt. Aber wie dem auch sei, wir kümmern uns jetzt dennoch hier um die Game Awards. Wir haben uns die Veranstaltung angeschaut und wollen euch, lieben Leuten, da draußen natürlich unsere Eindrücke mit auf den Weg geben. Wir schauen uns natürlich sowohl die Gewinner der einzelnen Kategorien an, wir schauen uns dann aber vor allem auch die Ankündigung an, die im Zuge dieser Game Awards stattgefunden haben, und das waren ja zahlreiche. Und zunächst aber beginnen wir mit einem kleinen Blick auf die Veranstaltung selbst. Das war jetzt, Natascha, glaube ich, das erste Mal, dass du dir die Game Awards angeschaut hast?
Ja, weil ich bin ja, wie wir alle wissen, eigentlich kein Freund solcher Veranstaltungen. Mich langweilt das ja eher. Wir bei der Opening Night Live ja durchaus mitbekommen. Aber das fand ich jetzt eigentlich sehr schön. Also das hat mir so als Gesamtkonzept eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand diese Mischung sehr schön aus dem Preis und dann diese netten musikalischen Untermalungen, tolles Live-Orchester zu diesen Trailern dazu. Das ganze Rahmenprogramm fand ich sehr stimmig, sehr unterhaltsam. Ich habe mich nicht gelangweilt.
Es ist tatsächlich, das geht mir auch so. Ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Game Awards, die waren noch sehr hölzern und ein bisschen mehr so wie das, was wir bei der Gamescom Opening Night Live gesehen haben. Also alles so ein bisschen, es ist so ein bisschen durch die Veranstaltung gestolpert und alles war nicht so ganz raffiniert. Mittlerweile haben die Game Awards sich wirklich zu einer, ich sag mal, zu einer sehenswerten Oscar-ähnlichen Veranstaltung gemausert, wie ich finde. Und sind allemal besser als sowas wie der Deutsche Computerspielpreis oder der Deutsche Fernsehpreis, die ganzen deutschen Veranstaltungen im Grunde. Und ich finde es wirklich auch beachtenswert, beides wahrscheinlich, was an irgendwie an Entertainment-Programmen geboten wird. Grimes war da, Green Day waren da, jede Menge Stargäste natürlich. Es gab auch unheimlich viele spannende Ankündigungen, über die wir noch zu reden haben werden. Das Orchester, auch fantastisch. Ich finde auch, Geoff Keighley hat sich als Host und Moderator wirklich gemacht. Er hat immer noch so dieses Ding, dass er immer so nach unten schaut beim Moderieren. Das finde ich aber irgendwie auch ganz charismatisch. Also er hat sich wirklich gemacht, damit so irgendwie auf den Punkt zu sprechen und ich sag mal, auf eine angenehme und pointierte Art und Weise durch die Veranstaltung zu moderieren. Es ist eine lange Veranstaltung, aber kein einzelner Teil dieser Veranstaltung war in sich zu lang, wie ich fand.
Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass zwischendurch diese Indie-Games vorgestellt wurden, wo dann auch die Entwickler dann kurz darüber gesprochen haben. Da war das Erste, was dann auch meine Aufmerksamkeit direkt erregt hat, dass mit diesem Herrn, der selbst irgendwie geflüchtet ist und dieses Computerspiel entwickelt hat, das irgendwie Flucht erlebbar machen soll und so. Also fand ich schon sehr cool, weil das so ein bisschen auch außerhalb der Box und außerhalb der AAA-Titel dann trotzdem auch Sachen unterstützt hat. Fand ich sehr gut.
Man merkt wirklich, es gibt einen großen Respekt dort für die Games-Kultur und auch für Indie-Entwicklungen. Es war ja auch Reggie Fils-Aimé dort, der ja mittlerweile nicht mehr bei Nintendo ist, aber auch eine sehr passionierte, kurze Rede gehalten hat, eine Lobrede auf Indie-Games und mitunter auch gesagt hat, das fand ich auch irgendwie einen ganz netten Gedanken, ist natürlich auch stark simplifiziert, aber ein emotional netter Gedanke, dass alle die großen Studios und alle die Entwickler und Entwicklerinnen-Größen, sage ich mal, der Branche irgendwann auch angefangen haben als Indie-Entwickler, dass sie nämlich irgendwie Ideen hatten und gedacht haben, sie können das irgendwie umsetzen, dass sie sich irgendwie, dass sie von irgendwelchen Welten geträumt haben und so weiter. Ich kann das jetzt nicht so gut reproduzieren, wie Reggie Fils-Aimé das zum Ausdruck gebracht hat. Aber doch, das fand ich sehr schön. Ich finde, man merkt einen Respekt gegenüber der Games-Kultur, der Games-Branche. Ein Respekt, der zum Beispiel dem Deutschen Computerspielpreis noch eher abgängig ist. Aber genug davon. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, zumindest meiner Einschätzung nach, dass das jetzt die in ihrer Inszenierung besten Game Awards waren.
Ich fand tatsächlich am langweiligsten den Teil, wenn dann, also gerade bei den kleineren Kategorien, die Preise vergeben wurden, weil dann fing dann die Dame an, die Sachen vorzulesen, aber so ohne Hintergrundmusik und auch ohne besonders viel Leben in der Stimme. Das war immer nur so, eins, zwei oder drei.
Welche Dame? Zwei.
Am Anfang war doch diese Dame, die die Awards verkündet hat. Diese ganzen kleineren Kategorien.
Ja, ja, das ist nämlich das Ding. Ich glaube nämlich tatsächlich, das habe ich gar nicht gesehen. Weil das war nämlich, war ich vorhin schon so ein bisschen konfus. Das ist nämlich so Teil dieser Pre-Show, wo dann irgendwie die kleinen Awards vergeben werden, wo eigentlich die Veranstaltung selbst noch nicht so eröffnet ist.
Aber wir haben doch den gleichen Stream geguckt, Stefan. Wie kann das sein?
Wir haben den gleichen Stream geschaut, aber ich habe die Pre-Show übersprungen.
Ach so.
Und habe da angefangen, wo dann sozusagen die offizielle Eröffnung kam. Kam dann ja nochmal so ein kurzer Break zwischendurch und dann kam dann Geoff Keighley auf die Bühne und hat die Game Awards eröffnet und das habe ich mir angeschaut. Deshalb, ich dachte nämlich schon, als du das gesagt hast, dachte ich schon so, kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, was das
also,
passiert.
Also man kann ja auch den kleineren Kategorien so ein bisschen mehr Liebe einhauchen.
Also diese kleinen Kategorien, die interessieren mich ja überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber ja, klar, vielleicht gibt es in der Pre-Show einfach noch Potenzial.
Aber definitiv. Also ja. Gerade was die Ankündigungen angeht, dass man das nochmal so ein bisschen vielleicht mit ein bisschen mehr Liebe und Respekt füllt, das wäre schon ganz nett. Aber ansonsten fand ich eine sehr schöne Veranstaltung.
Kommen wir direkt natürlich zu einem der Highlights, die Verleihung des Game of the Year. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor zwei oder drei Wochen. Nominiert waren Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice und The Outer Worlds. Und Game of the Year ist Sekiro, Shadows Die Twice.
Davon habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Dieses Spiel ist komplett an mir vorübergegangen. Ich saß da und dachte mir so, was ist das? Und wenn ja, wie viele?
Es ist tatsächlich, ich glaube, das hat einen Grund, dass es an dir vorbeigegangen ist. Es ist nämlich, glaube ich, nicht dein Spiel. Denn ich erinnere mich daran, dass wir hatten ja schon mal über Bloodborne oder relativ häufig sogar über Bloodborne gesprochen, über Dark Souls. Das ist also From Software. Und dass es Spiele sind, die sehr viel Geduld und Frustrationstoleranz erfordern.
Ja.
Ich glaube, deshalb ist es so an dir vorbeigegangen.
Ja,
weil
wir wissen alle, ich habe das nicht.
Genau, es fällt nicht in deinen Einzugsradius. Ist aber ein Spiel, das ich persönlich noch nicht gespielt habe. Es ist aber auf meiner Liste, weil ich From Software durchaus liebe. Und ich weiß, dass es enorm gut angenommen wurde, sehr positiv angenommen wurde. Und ich glaube, dass es diesen Game of the Year Award durchaus berechtigt bekommen hat. Es hätte mich überrascht, wenn es, also sagen wir es mal so, meine Auswahl wäre gefallen zwischen entweder Sekiro Shadows Die Twice oder Super Smash Bros. Ultimate. Ich halte Control, würde ich fast davon ausgehen, dass es etwas zu nischig ist. Death Stranding würde ich davon ausgehen, dass es zu inkonsistent ist in seiner Qualität. Resident Evil 2 würde ich davon ausgehen, dass es zu stark auf etwas basiert, was zuvor schon existierte. Und The Outer Worlds sehr ähnlich, weil The Outer Worlds im Grunde ja eigentlich eine Formel, eine Fallout-Formel umsetzt und sicherlich auch verbessert, die es aber so schon gab. Und ich glaube, Sekiro Shadows Die Twice hat dann nochmal etwas mehr geleistet.
Aber ich fand es auch ja schon bei den Ankündigungen interessant, wie vielfältig die Nominierungen sind. Also ich meine, allein schon zwischen Death Stranding und Super Smash Bros., das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich glaube, ich hätte nicht zu den Menschen gehören wollen, die das dann irgendwie entscheiden. Weil ich finde, es ist sehr schwer zu vergleichen, weil es ja nun mal ganz andere Spiele sind. Und es kommt da wirklich sehr stark drauf an, was man eben mag. Also,
und es sind auch alle nominierten Spiele einfach natürlich extrem gut. Also da sprechen wir schon von einem Niveau, wo berechtigterweise auch alle hätten ausgezeichnet werden können. Aber es muss diese symbolische Zuspitzung natürlich geben. Wir gehen die anderen Awards auch noch kurz durch, ne, ohne dass wir jetzt zu jedem irgendwie was elaborieren müssen. Best Community Support ist Destiny 2, kann ich nichts zu sagen.
Ich auch nicht.
Ne? Best Score und Music ist Death Stranding geworden. Hier hätte ich tatsächlich mir gut vorstellen können, dass es möglicherweise doch Sayonara Wild Hearts wird. Ich fand es fast ein bisschen tragisch. Ich glaube, Sayonara Wild Hearts hat keinen Award
gewonnen.
Nicht,
dass ich wüsste, nee.
Fand ich fast ein bisschen schade, weil das wäre natürlich ein Mobile-Game. Das ist ja dieses, oder sagen wir mal, ja, also ein Mobile-Game im Kontext von Apple Arcade, aber natürlich ist es auch auf der Switch. Ich glaube, das hätte diese Auszeichnung auch durchaus verdient. Best Esports Coach ist Sonic. Best Esports Team ist G2 Esports. Best Esports Event ist die 2019 League of Legends World Championship.
Aber Das beste E-Sports-Team des Jahres ist G2 E-Sports in der LOL-Abteilung. Das ist ja auch nochmal sehr wichtig, weil diese großen Institutionen haben ja verschiedene Teams in verschiedenen Spielen. Deswegen sollte man das nochmal dazu erwähnen. Bei G2 bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich verfolge ja auch nur League of Legends. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Fnatic und so, die haben dann auch ein CSGO-Team und so weiter und so fort.
Das ist gut, dass du dich da auskennst. Das wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen. Aber natürlich, das sind dann E-Sports-Teams, die spielübergreifend organisiert sind und dann jeweilige Divisionen für die einzelnen Spiele haben.
Genau.
Okay, ich verstehe.
Und dementsprechend ging das jetzt speziell dann an das Team, das League spielt und nicht an die anderen Teams.
Ah, ich verstehe. Best E-Sports Host ist, oh mein Gott.
E4 Shox de Portre heißt sie, glaube ich.
Dankeschön.
Die Shox. Ja, die ist League of Legends Moderatorin, deswegen weiß ich, wer das ist. Ja, die kenne ich.
Berechtigt?
Ja, ich finde die sehr, sehr sympathisch, sehr süß. Außerdem bin ich ja ein großer Fan davon, dass auch Frauen sowas mal tun. Und sie war auch die einzige nominierte Frau. Und dementsprechend freut mich das natürlich ganz besonders, dass das ein bisschen wertgeschätzt wird.
Also in dieser Kategorie jetzt, ne?
Ja.
Best Fighting Game ist Super Smash Bros. Ultimate geworden. Sehr verdient. Best Narrative ist Disco Elysium. Disco Elysium hat außerdem noch Best Role-Playing Game gewonnen. Und ich glaube sogar später noch, da kommen wir gleich noch zu, ich glaube Best Indie Game auch, ne? Wenn ich mich recht entsinne, ich scrolle hier mal gerade kurz runter. Genau, Best Indie Game ist auch Disco Elysium. Es gibt jetzt zwei Indie Game Kategorien, nämlich einmal das Best Independent Game und das Fresh Indie Game. Das sind dann nur Spiele von einem Studio oder sozusagen nur Erstlingswerke, die in diesem Jahr erschienen sind. Auch
Stefan,
das ist Disco Elysium.
Wie groß ist deine Enttäuschung darüber, dass das Untitled Goose Game keinen Game Award bekommen hat?
Ein bisschen ist sie vorhanden. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, aber ich glaube, ich gönne es Disco Elysium sehr. Ich habe das noch nicht gespielt, aber sehr viel extrem Gutes davon gehört. Und deshalb kann ich diese Enttäuschung natürlich verkraften. Vor allem aufgrund dieser Comedy Untitled Goose Game Nummer, die da stattgefunden hat. Von diesen Muppets, das war natürlich schon extrem ulkig. Insofern hat eine symbolische Verbeugung bekommen, aber ich glaube, also Disco Elysium ist als Spiel, glaube ich, so stark, dass man sagen kann, ja, das ist nachvollziehbar. Ich scrolle kurz wieder hoch.
Was hältst du denn von der Kategorie Games for Impact?
Games
Was
for
darf
Impact.
Ich mir dann darunter vorstellen? Also ich kenne den Gewinner nicht, das ist Gris.
Ja.
Ich habe das aber schon bei den Ankündigungen mich ein bisschen schlau gemacht über die Games, die ich nicht kenne und fand das einfach schon total interessant. Also hat mich vom Visuellen her schon sehr angesprochen, auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es geht. Aber was ist das für eine Kategorie, was macht die?
Games for Impact ist sozusagen die Serious Game Kategorie im weitesten Sinne. Es geht dabei Serious Game ist vielleicht das falsche Wort tatsächlich. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ein Spiel, das auf irgendeine Art und Weise entweder irgendeine wichtiges gesellschaftliches Thema in den Fokus rückt oder ein zwischenmenschliches Thema, das auf irgendeine Art und Weise berührend ist, was über sozusagen einen reinen Unterhaltungswert hinausgeht. Ich erinnere mich daran, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren war das, glaube ich, That Dragon Cancer zum Beispiel. Von dem Ehepaar Green, die ihren Sohn verloren haben und dann ein Spiel darüber gemacht haben, über die Krebserkrankung ihres Sohnes. Das ist Games for Impact. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es auch nicht so ganz scharf umrissen ist.
Also ich glaube aber, das werde ich mir demnächst mal zu Gemüte führen, weil das sieht wirklich sehr gut aus. Das ist auch ein Devolver-Game, also verspricht eigentlich schön zu sein. Kostet auch nicht viel.
Genau, das ist, glaube ich, jetzt.
Ist auch gerade 50% reduziert bei
Steam.
Genau,
das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist gegenwärtig sogar im Sale, wenn ich das richtig gesehen habe. Best Audio Design ist Call of Duty Modern Warfare geworden. Ja, fair enough. Also ich kann mir das sicherlich vorstellen, dass Call of Duty Modern Warfare ein gelungenes Sounddesign hat, in Anbetracht dessen, was es ist. Best Strategy Game ist Fire Emblem Three Houses geworden, meines Erachtens nach auch sehr verdient. Es gab ja kein Civilization in diesem Jahr. Content Creator of the Year ist Shroud. Best Art Direction Control. Best Action Game ist Devil May Cry 5. Hier hat mich tatsächlich extrem überrascht, dass es nicht Gears 5 geworden ist.
Das, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, weil Gears ist ja auch ein Xbox-Exclusive und ja, wir wissen ja alle, ich habe keine Konsole und meine Freunde sind auch alle Sony-Ponys, deswegen habe ich keine Ahnung von Gears Kann nichts über die Qualität sagen.
Ich habe nur die Rezeption von GS5 mitbekommen und mir schlug da eine Welle von Begeisterung und Positivität entgegen. Deshalb hat mich das ein bisschen überrascht.
Ich habe nur das Gears-Trauma von der Opening Night Live, wo ich mir die gefühlte halbe Stunde irgendwas darüber angucken musste.
Ja. Ja, klar, wenn man damit keine Verbindung zu hat. Also, wenn du halt so jemand bist, der irgendwie, ich habe das ja auch nicht gespielt. Ich habe noch kein einziges Gears of War Spiel gespielt, aber ich bin vertraut so ein bisschen mit der Serie und damit, was sie sozusagen zu leisten vermag. Auch nicht gespielt habe ich Luigi's Mansion 3, das ist Best Family Game geworden.
Ach, das ist was, das kaufe ich mir, wenn ich meine Switch habe, weil das interessiert mich wahnsinnig, das ist so süß.
Ich bin tatsächlich so in der Situation, dass ich gegenwärtig, bei mir stellt sich langsam so eine latente Nintendo-Trägheit ein. Also ich bin jetzt so in der Situation, dass ich denke, Luigi's Mansion 3, ja, vielleicht noch. Aber wenn ich jetzt mit Pokémon durch bin, mache ich vielleicht auch erstmal eine Nintendo-Pause. Weil ich spiele jetzt wirklich nur Nintendo-Exklusiv-Titel. Abgesehen jetzt vom Untitled Goose Game, was bald nicht mehr Nintendo-Exklusiv sein wird. Und glaube, ich muss mal was anderes mir zu Gemüte führen, als immer nur die cutesy Nintendo-Spiele. Best Sports Racing Game ist Crash Team Racing Nitro Fueled geworden. Okay.
Ja.
Okay. Fair enough. Best Mobile Game ist Call of Duty Mobile. Das halte ich tatsächlich für eine Fehlentscheidung.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Call of Duty auf einem Mobile-Device spielen soll. Es ist mir ein Rätsel.
Ich glaube, es geht schon. Die Rezensionen, die ich dazu gelesen habe, gingen so in die Richtung, es ist okay, es ist passabel umgesetzt. Es gibt so ein paar Unannehmlichkeiten bezüglich der Button-Anordnung, weil du natürlich dann dein Loadout und sowas auf dem Screen mit hast. Aber im Großen und Ganzen soll es ganz gut funktionieren. Aber ich bin hier zutiefst enttäuscht, dass, also meines Erachtens nach, die beiden, die hätten gewinnen können oder gewinnen müssen eigentlich, wären einmal Sayonara Wild Hearts, hatte ich ja schon mal gesagt, oder natürlich Sky Children of Light. Ich weiß, es gibt um Sky auch durchaus Diskussionen, die ich auch auf Twitter dann geführt habe, im Anschluss auch an unsere Rezension, die wir in dieser Sendung gemacht haben. Da ging es dann darum, inwiefern das Businessmodell der Microtransactions eigentlich dieser Idee der bedingungslosen Zuwendung entgegensteht. Aber Sky war wirklich auch, klar, es gab vorher schon Journey, aber als ich jetzt nochmal das angeschmissen habe, auf dem iPad mit dem gepairten DualShock 4 Controller Sky gespielt, mein Gott, ist das gut. Also wirklich, wirklich. Ich glaube, Call of Duty Mobile erlaubt keinen Controller-Anschluss, damit es keine Unfairness gibt. Best Multiplayer Game ist Apex Legends. Meines Erachtens nach durchaus verdient. Apex Legends habe ich eine Weile auch gespielt. War a blast, könnte man sagen. Best Ongoing Game ist Fortnite. Haben sozusagen diese beiden großen Konkurrenten jeweils ihre 15 Minuten Ruhm. Best E-Sports Game ist League of Legends. Das würde dich freuen, Natascha. Best Performance ist Mads Mikkelsen als Cliff in Death Stranding. Das Best AR-VR Game ist Beat Saber. Dazu habe ich natürlich sehr wenig zu sagen. Habe ich noch nicht gespielt. Players Voice Award, das ist sozusagen dann die Kategorie, in der das Publikum alles bestimmt, also komplett abstimmt, ist Fire Emblem Three Houses geworden. Das ist auch noch so ein Nintendo-Ding, was ich mir auch zu Gemüte führen muss. Es gibt ja schon viele, echt viele sehr gute Nintendo-Spiele.
Und ich sehe, der Entschluss mit der Nintendo-Pause, der wankt schon.
Er schwankt vor 10 Minuten gefasst und schon. Best Game Direction ist Death Stranding geworden. Was, glaube ich, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es weit ab davon war, meiner Einschätzung nach, einen Game of the Year Award zu gewinnen, glaube ich, ein sehr fairer Platz ist. Und Best Action Adventure Game ist dann Sekiro Shadows Die Twice, das Game of the Year. Das waren die Awards.
Ich bin ein bisschen, also ich fand es ja schon so überraschend, dass Death Stranding in wirklich so extrem vielen Kategorien nominiert war. Und dafür, finde ich, aber hat sehr wenig Awards bekommen, zumal diese ganzen großen Dinge eben nicht. Also ich meine sowas wie beste, was war es, Musik oder sowas, das ist ja, ist ja immer nice to have, aber ist jetzt keine Kategorie, die man jetzt wirklich so sagen würde, wow, die will ich unbedingt gewinnen für mein Spiel, die ist irgendwie schmückend.
Ja, das sagst du, weil du nicht der Komponist bist.
Ja, natürlich. Ja, du weißt, was ich meine. Das ist ja so bei den Oscars auch so. Du willst ja irgendwie bester Film, bester Hauptdarsteller. Du willst nicht unbedingt beste Filmmusik. Das ist auch ganz nett, aber das ist jetzt nicht so prestigelastig. Ja.
Ich habe tatsächlich auch den Eindruck, ich bin ganz froh, dass Death Stranding nicht allzu viele Kategorien gewonnen hat. Denn es ist ja so, dass es ist bekannt, dass Geoff Keighley und Hideo Kojima eine enge Beziehung haben zueinander. Deshalb wurde ja auch Death Stranding super gehypt in den Veranstaltungen von Geoff Keighley, auch an der Gamescom Opening Night Live zuletzt. Und dann haben sie bei den Game Awards ja diesmal angefangen mit diesem Stück aus Death Stranding. Wahnsinnig fantastisches, orchestrales Stück, was sie da aufgefahren haben. Und es war schon recht viel Death Stranding, was man jetzt so, was in den Veranstaltungen von Geoff Keighley eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, deshalb hätte jetzt Death Stranding auch noch derart abgeräumt, hätte man mitunter vermuten können. Okay, Geoff Keighley war auch in dem Spiel selber und sowas. Geht das alles mit rechten Dingen zu? Schon. Also irgendwo muss auch Schluss sein, würde ich mal sagen, mit diesem Death Stranding-Hype. Und es muss so ein bisschen zurückgefahren werden, um authentisch zu bleiben. Das wird hoffentlich ja in den nächsten Jahren auch der Fall sein, weil Kojima wird jetzt erstmal eine Weile nicht irgendwie eine Neuankündigung haben, gehe ich mal von aus. Apropos Neuankündigung. Mhm. Kommen wir direkt zu den zahlreichen, wirklich unheimlich zahlreichen Announcements und World Premieres,
Trailer von Final Fantasy ja super schön. Das hat mich gefreut. Ich weiß nicht, ob der eine Premiere war, aber ich hatte ihn zumindest noch nicht gesehen. Für mich war er neu und habe mich sehr darüber gefreut, da Tobi und ich das ja auch auf der Gamescom schon anspielen durften. Da so ein bisschen, bin ja so ein bisschen auf dem Hype-Train.
Habe ich auch gemacht.
Stimmt.
Wir hatten sogar, glaube ich, eine Folge aufgenommen, da hattet ihr es noch gar nicht gespielt.
Ja.
Und dann waren es nur meine Eindrücke.
Wir haben uns dann ja brav angestellt, wie das Fußvolk.
Sowas mache ich ja nicht. Aber ja, Final Fantasy VII Remake ist unterwegs und ich bin mittlerweile auch, nachdem ich es auch auf der Gamescom gespielt habe, ich denke, das geht uns allen so recht optimistisch, dass es ein gutes Ding wird. Es wird natürlich aber auch bis irgendwie 2025 dauern, bis dieses Ding abgeschlossen ist, einfach weil es in drei Spiele zerschnitten ist. Und ich halte das nach wie vor für keine gute Idee.
Nee, ich auch nicht. Ich bin aber auch kein Fan davon, dass man zum Beispiel, wenn man Bücher verfilmt, das auch immer in möglichst viele Teile aufteilen muss, um das möglichst lange auszuschlachten. Das ist eben dieser Look, den das für mich dann gibt. Oh, wir wollen möglichst viel davon haben, deswegen machen wir irgendwie x Teile, was die Leute sich immer wieder neu kaufen müssen, damit wir möglichst viel Kohle rausholen.
Ich hoffe auch, dass es gelingt bei Final Fantasy insbesondere, dass dieses erste Kapitel. Eigentlich müsste es ja heißen Final Fantasy VII Remake Part 1
ja,
oder sowas.
Ja, eigentlich ja.
Und ich hoffe, dass sie es hinkriegen, dass Midgar, man ist ja wirklich nur in Midgar, nur in dieser Stadt, das hinreichend abwechslungsreich zu gestalten. Weil danach muss sich ja irgendwann auch dann die Welt öffnen und muss ja irgendwann in die komplette Welt von Final Fantasy VII entlassen werden. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie Teil 2, was dann irgendwie so ein riesen Open-World-Ding ist oder sowas. Keine Ahnung. Hey, liebe Leute da draußen. Die neue Konsolengeneration ist nah. Und das ist uns natürlich längst klar gewesen, aber einmal mehr vor Augen geführt worden im Kontext der Game Awards. Denn es gibt eine neue Xbox-Konsole.
Weißt du, ich sehe gerade, wir haben die Sachen natürlich auch offen und ich sehe gerade dieses Bild so vor mir und ich finde, die sieht halt ein bisschen aus wie ein Wäschekorb. oder wie so ein, keine Ahnung, diese Dinger, die man sich in den Raum stellt, dieses Luftentfeuchter. Genau, also es ist wirklich optisch nicht ansprechend, finde ich.
Da dachte ich auch gerade drin. Ich war gestern im Mediamarkt und bin da so entlang gegangen bei den Luftbefeuchtern und Luftwäschern, weil ich gedacht habe, ich mache mir vielleicht hier in meiner Wohnung so eine Art tropisches Biotop vielleicht. Und so habe ich auch gedacht. Ich war nämlich erst, als der Trailer anfing, das war ganz am Anfang von der Veranstaltung, und dann dachte ich erst so, okay, es sieht irgendwie, es war erst so ein CGI-Trailer, irgendwie so ein Blumenfeld und so eine Stimme, die irgendwelche kryptischen Aussagen von sich gibt, sehr poetisch. Ich dachte erst, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Welches Spiel? Ich versuche immer mitzuraten, welches Spiel das ist. Und dann auf einmal kam so ein Auto da lang gerast, dann war es wie so ein Rennspiel, dann war es ein Shooter auf einmal und es veränderte sich so rasant und ich dachte so, hä? Wer packt denn diese ganzen Genres jetzt zusammen? Wer ist denn so verrückt? Und dann kam aber am Ende, okay, es ist die neue Konsolengeneration, die Xbox Series X. Das ist sozusagen jetzt der finale Name dessen, was vormals bekannt war als Project Scarlet. Und ja, es ist ein Luftbefeuchter.
Ja.
Im Grunde. Komisch, also ich kann natürlich.
Nicht dekorativ.
Sicherlich wird das auf jeden Fall eine extrem leistungsfähige Konsole, zweifelsohne. Ich denke, es wird natürlich noch Events geben, wo Details enthüllt werden. Das war jetzt hier noch nicht der Fall. Wir kennen jetzt erstmal nur das Design. Und Sony wird sicherlich hier auch nachzuziehen haben. Das ist klar, da kommen wir auch gleich zu. Aber das Design selbst, würde ich auch sagen, ist nicht unbedingt Begeisterung.
Also,
erweckend.
Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin ja eine Person, die keine Konsole. Doch, ich habe eine Wii, okay. Aber ich bin kein Konsolenmensch. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, mir eine Konsole zu kaufen, würde ich definitiv nicht diese nehmen.
Aus ästhetischen Gründen?
Ganz egal, was sie kann, weil ich mir das Ding nicht in die Wohnung stellen würde, weil ich sie einfach so wenig ansprechend finde.
Ja, sie ist so ein bisschen.
Das ist schon.
es ist im Grunde eigentlich so ein rechteckiger Klotz. Sieht so ein bisschen aus vielleicht, ja, entweder ein Luftbefeuchter oder wie ein Subwoofer. Ja, oder ich weiß es nicht. Ich finde es auch, ich hatte ehrlich gesagt, war ich ein bisschen davon ausgegangen, dass die Konsolen weniger klobig werden in der nächsten Generation.
Tja, jetzt sind sie klobiger.
Und das ist aber jetzt schon echt ein Klotz. Also ich glaube, hier wird Sony relativ leichtes Spiel haben, zumindest designtechnisch, da erstmal einen Fuß vorne zu haben. Aber ich nehme tatsächlich schon sehr stark an, weil für Microsoft steht viel auf dem Spiel, dass sie jetzt wirklich ranklotzen, was halt die Hardware angeht.
Trotzdem finde ich, das Design ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich meine, man hat ja seine, wer jetzt schon immer mit der Xbox gespielt hat, der wird sich die jetzt auch wieder kaufen. Aber es gibt ja doch auch Leute, die in diese Sache irgendwie neu einsteigen und für die so ein Punkt wie das Design auch irgendwo wichtig ist. Weil ich meine, ich stelle mir das in mein Wohnzimmer. Es sollte schon irgendwie, ich will ja nicht jeden Tag dran vorbeilaufen und mir denken, boah, das hässliche Ding, ne? Dann bin ich ja schon eher abgeneigt. Zumal die Xbox-Exklusivtitel auch nicht unbedingt interessant sind, zumindest nicht für mich. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, mir eine Xbox zu kaufen und jetzt noch viel weniger.
Das geht mir genauso. Ich bin ja auch seit jeher Sony-Pony und Xbox-Exklusivtitel irgendwie, ja, Gears vielleicht würde ich vielleicht spielen, aber irgendwie Forza und sowas ist jetzt alles nichts, was mich super interessiert. Wir haben tatsächlich die Situation, dass Sony sehr zurückhaltend war. Es gab die Ankündigung von Godfall, was erstmal, man kann sagen, es ist ein Gearbox-Spiel, man weiß noch nicht sonderlich viel darüber. Es gab wirklich nur so einen Cinematic-CGI-Trailer, der über das Spiel selbst sehr wenig verrät, außer dass es irgendein Schwertkampf-Kampf-Ding in einem Fantasy-Universum ist, also praktisch sehr generisch, das ist auch zumindest mein Eindruck. Und unten drunter stand einfach nur Coming to PS5. Also wir wissen, es wird eine PlayStation 5 geben. Wir wissen aber noch nicht darüber. Wir wissen tatsächlich, da Godfall für Holiday 2020 angekündigt ist, wissen wir, dass in dem Zeitraum auch die PlayStation 5 natürlich erscheinen wird. Aber wir wissen noch nichts über das Design. Und insofern gilt es hier abzuwarten. Sony wird sich damit noch ein bisschen Zeit lassen. Ich denke auch, dass sie darauf spekuliert haben, dass sie später ihre Konsole vorstellen als Microsoft. Damit sind sie bislang sehr gut gefahren, weil sie dann im Zweifelsfalle, wir erinnern uns an diesen genialen Schachzug von wegen How You Can Trade Your Games und so weiter, als Sony Microsoft in die Pfanne gehauen hat zum Release der PS4. Ja.
Ja.
Du wolltest was sagen?
Ich wollte nichts dazu sagen.
Ich wollte überleiten
zu der Ankündigung, die mich persönlich sehr gefreut hat, nämlich zu einem Spiel, was ich mir auch wieder für meine neue Switch, die ich noch nicht mal habe, aber in meinem Geiste schon, definitiv kaufen werde, nämlich Bravely Default 2. JRPG, voll mein Ding, richtig süß, sieht total niedlich aus. Also da bin ich dann definitiv am Start, wenn ich meine Switch habe.
Ja.
Hast du denn das erste gespielt?
Nee.
Du bist ja ein Switcher.
Nee, habe ich nicht. Das war auch, glaube ich, auf dem 3DS. Ich glaube, das war nicht auf der
Switch. Das war noch nicht auf der Switch, okay.
Ich glaube, Bravely Default war nicht auf der Switch. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Aber ich habe sehr viel Gutes davon gehört. Der Trailer war fantastisch. Ich weiß auch, dass ein Teil des Teams, die an Octopath Traveler daran gearbeitet haben, auch hier mitwirkt. Octopath Traveler liegt hier tatsächlich noch. Das wird mein nächstes Switch-Spiel. Insofern, sehe ich da auch sehr viel Potenzial drin. Ähnlich geht es mir mit Hellblade. Hellblade 2 war für mich das Highlight dieser Veranstaltung. Das kam relativ zu Anfang. Ich liebe ja Hellblade, Senua's Sacrifice. Ein unglaublich eindrucksvoller Titel. Und ich bin jetzt, also der Ankündigungstrailer war fantastisch. Wirklich gänsehauterregend. Zugleich bin ich aber auch immer etwas skeptisch, weil ich finde, Hellblade braucht eigentlich kein Sequel. Ich hoffe sehr. Ich traue Ninja Theory viel zu. Und ich hoffe, dass sie da mit demselben Respekt vor diesem Thema der Psychose da rangehen und dass sie wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail hier arbeiten. Weil wenn Hellblade 2 so meh wird, dann überschattet das diese ganze Grundkonzeption von Hellblade. Und das wäre natürlich enorm schade.
Wie fandest du diesen ominösen Trailer zu Prologue?
Keine Ahnung.
Es war ja eigentlich sehr nichtssagend. Also wir wissen jetzt, dass die Macher von PUBG machen ein neues Spiel. Aber mehr wissen wir ja auch eigentlich nicht. Ne?
Genau, es war erstmal nur so ein Teaser. Es gibt dazu eigentlich wenig, was man dazu sagen kann, finde ich.
Ich verstehe nur immer nicht, warum man sowas denn tut. Also was soll das jetzt für einen Effekt gehabt haben, das da auszustrahlen? So,
überleg mal, aus marketingstrategischen Gründen ist das sehr smart, wenn man so renommiert ist, dass man sagen kann, allein schon, wenn ich sage, okay, hier kommt irgendwie ein neues Spiel von Entwicklerstudio X, dann führt das schon dazu, dass die Leute dann nämlich diesen Trailer, diesen Teaser auseinandernehmen, aufgrund der Details spekulieren. Das Ganze geht möglicherweise noch viral, wenn man Glück hat. Also, und wenn man dann tatsächlich sagt, wenn man dann irgendwann um die Ecke kommt und präsentiert tatsächlich auch was, dann kann man dann sagen, hier, wir haben euch das schon vorgestellt und so weiter. Und man
aber
hat schon so ein
gewisses.
Sind
die denn so renommiert? Ich meine, okay, wenn das bei den Death Stranding-Trailern war es ja auch ähnlich, aber ich meine, es war halt auch ein Kojima-Spiel. Aber haben die noch irgendwas anderes außer PUBG jemals gemacht in ihrem Leben? Nicht, dass ich wüsste.
Ich glaube nicht.
Und PUBG ist ja auch eher so, war früher auch irgendwie mal eine Mod oder sowas.
War eine Mod, ist aber tatsächlich ja eines der renommiertesten Battle Royale-Spiele. Deshalb würde ich schon sagen.
Ich eigentlich finde, der Hype, dieser PUBG-Hype, der war damals sehr groß. Der ist doch mittlerweile schon eigentlich sehr verflogen. Also dann an Dinge wie Fortnite und sowas übergegangen.
Genau.
Ich hatte die gar nicht mehr in ihrer Existenz auf dem Schirm. Also von daher würde ich die jetzt irgendwie nicht als so große, renommierte Dinge, die sowas tun,
aber,
weiß nicht.
Also vielleicht ist es so, ich würde auch zustimmen, dieser ganze Hype um PUBG ist relativ schnell verflogen, nachdem Fortnite erschienen ist. Aber ich glaube, umso strategisch klüger ist es jetzt dann zu sagen, hey, wir sind das Player-Unknowns-Team quasi und wir arbeiten da an was Neuem. Hier ist schon mal so ein kleiner Teaser-Fetzen. Leute, ihr könnt jetzt mal spekulieren, was das eigentlich wird. Ich denke, das ist aus marketingtechnischer Sicht schon smart platziert. Sie werden ja irgendwann noch mehr enthüllen. Es kostet sie nicht sonderlich viel, so einen kleinen Teaser zu machen. Und die Leute sprechen drüber, so wie wir zum Beispiel. Und auf einmal spricht man wieder über PUBG. Wie haben dir die Ankündigung zu League of Legends gefallen? Denn es ist ja jetzt so, dass es diese Riot Forge-Geschichte gibt, wo also im Grunde externe Studios Spiele entwickeln im League of Legends Universum. Es gab zwei Ankündigungen davon.
Ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil es ja gerade League of Legends hat ein unfassbar riesiges Universum, was eigentlich überhaupt nicht gebraucht wird, weil jetzt in einem MOBA jetzt wirklich nicht irgendwie spannend ist. Und wahnsinnig, da steckt so viel Liebe drin in diesen Lores und das ist so detailreich. Und die wenigsten Leute kennen das tatsächlich.
Ja.
Und deswegen finde ich das eigentlich schön, dass man diese Basis, die man da hat, auch wirklich mal nutzt und die auch wirklich mal erkundet und dann auch noch in Zusammenarbeit mit Indie-Entwicklern. Also das hat mir wirklich super gut gefallen, weil League of Legends eben ja auch eine starke Fankultur hat und eine starke Spielerbindung. Und also ich könnte mir vorstellen, wenn das zum Beispiel ein Rollenspiel wird, irgendwo in Bilgewater oder sowas, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich das spiele. Weil es ja auch, diese Welt ist ja riesig, da gibt es die verschiedensten Teile, die alle irgendwie anders sind, verschiedene Stämme. Also ich stelle mir das wirklich sehr gut vor.
Das,
bin sehr interessiert.
Ja, ich finde tatsächlich auch, dass die Trailer zu den League of Legends-Titeln, die sahen gar nicht schlecht aus. Ich bin ja kein MOBA-Mensch und insofern an League of Legends nicht so wirklich interessiert. Kann ich mir sicherlich spaßig vorstellen, aber ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht.
Ich bin eigentlich auch kein MOBA-Mensch. League ist das einzige MOBA, das ich spiele. Das habe ich halt irgendwann angefangen, weil ich bin ja eher der MMO-Spieler.
Ja.
Und meine damalige Gilde, da haben sehr viele League of Legends gespielt. Und dann habe ich halt irgendwann mal mitgespielt und so bin ich da reingerutscht. Aber ich spiele auch kein anderes MOBA. Also
Ja, vielleicht ist es für viele Leute auch eine Eintrittsmöglichkeit in diese Welt von League. Insofern die Geschichte für sich selbst stehend spannend ist, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Ghost of Tsushima, von dem etwas mehr zu sehen war, von Sucker Punch, ich glaube, das wird eine gute Sache. Da gibt es relativ wenig dran zu zweifeln oder zu befürchten. Sucker Punch, ein enorm erfahrenes Team. Das Ganze erscheint auch noch auf der PS4, wird sicherlich einer der letzten großen PS4-Titel, würde ich mal vermuten. Ansonsten war ich noch sehr überrascht von der Ankündigung von The Wolf Among Us 2. Ich war sogar sehr überrascht davon. Ich habe am Anfang des Trailers relativ schnell erraten, was es ist. Aber Telltale Games ist ja eigentlich
tot.
Eigentlich tot. Ja. Eigentlich sowas von sowas von tot. Und die sind aber auch mit einem richtigen Knall sind die damals untergegangen, dass ich dann überrascht war, als es auf einmal hieß, hier kommt The Wolf Among Us 2.
Aber es hieß doch damals schon, dass manche Projekte, die eben bei Telltale gerade in Entwicklung waren, von anderen Studios quasi übernommen wurden. Also dass die entsprechenden Entwickler und die Projekte quasi gekauft wurden. Von daher hat es mich jetzt nicht so überrascht, weil ich habe noch nichts dann davon gehört, was da denn jetzt noch gepublished werden soll. Aber dass da nicht alle Projekte verloren sind, wussten wir ja schon.
Ja, es ist tatsächlich sogar so, und das ist ja immerhin erstmal grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass The Wolf Among Us sozusagen fortgeführt wird von einem Team, welches sich gegründet hat aus vormaligen Telltale Games Angestellten, nämlich von Ad Hoc Studio. Insofern ist sicherlich einiges an Potenzial da. Und ich glaube auch, dass The Wolf Among Us es gelingen wird, hier diese, ich sage mal, die Fackel, die sich so als Telltale Game etabliert hat, weiterzutragen. Ansonsten habe ich jetzt gar nichts mehr weiter notiert an es gab so viel noch. Es gab so viel großen und kleinen Kram, der irgendwie interessant war.
Ja, wobei ich auch fand, es gab Sachen, die fand ich auch nicht so interessant. Diese natürlich. Sache mit der Cyberpunk, mit Musik. Ja, wow, war
das
ganz
war fantastisch.
Nett. Ach, ich weiß nicht, ich bin nicht so interessiert an, also ich hätte mir das jetzt nicht angucken müssen, so ewig lange über diese Musik, ich kenne die Musik ja auch noch gar nicht, ich kenne ja das Spiel gar nicht und dann ist das ja. So, okay.
Ja gut, für mich kommen nice natürlich zwei have. Sachen dazu. Einmal bin ich, freue ich mich sehr auf Cyberpunk und natürlich bin ich auch ein sehr musikinteressierter Mensch und deshalb ist es glaube ich so, dass ich diesen Trailer ziemlich awesome fand und gedacht habe, so yay. Nee, aber ansonsten denke ich, das war alles im Großen und Ganzen. Es gab es natürlich auch, es gab auch Momente, in denen ich mir gedacht habe, na, komm, irgendwie Magic the Gathering Trailer 500 dazu. Alles klar, kann ich jetzt.
Geh es. Mal wieder.
Ist sicherlich okay, aber liebe Leute da draußen, was natürlich für uns besonders interessant ist, ist, was eure Eindrücke der Game Awards 2019 sind und welche Kategorien, in welchen Kategorien ihr vielleicht zustimmt oder weniger zustimmt. Was wäre euer persönliches Game of the Year gewesen? Wir sprechen tatsächlich auch noch über dergleichen Dinge, nämlich in der nächsten Folge, nächste Woche, machen wir nämlich noch eine Weihnachtsfolge. Da werden wir zurückschauen auf das Jahr und sicherlich auch über unsere persönlichen Spiele-Highlights sprechen. Dann sprechen wir vor allem auch über Spiele, die wir tatsächlich auch dann alle gespielt haben. Also nicht wir alle, aber zumindest mindestens eine Person am Tisch. Und es gibt dann in zwei Wochen natürlich eine Neujahrsfolge, eine Silvesterfolge, in der wir einen Ausblick wagen werden auf die nächsten 10 Jahre Spielkultur. Weißt du, weil das ist ja der Wechsel von
der, ja, ja.
Dekadenwechsel. Ja, gut. Wie dem auch sei, vielen lieben Dank, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort den Unterstütz-uns-Button klickt. Ihr kommt auf unsere Steady-Kampagne, die es ermöglicht, diesen Podcast am Leben zu erhalten. Denn er ist und bleibt kostenlos. Außerdem könnt ihr uns gerne abonnieren, bewerten und rezensieren auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns gerne Kommentare schicken, gerne auch Fragen, gerne auch eure Weihnachtspläne mitteilen, denn das werden wir in der nächsten Woche, vielleicht können wir dann so ein bisschen können wir dann irgendwie die ganze Zeit so Plätzchen schmatzen vor dem Mikrofon.
Nein, irgendjemand hat doch den Kommentar geschrieben, dass wir bitte nicht mehr essen sollen, als wir diese Bertie Botts Bohnen-Folge hatten.
Ach stimmt.
Da meinte irgendjemand, so wir sollen bitte nicht mehr essen.
In der Sendung essen kommt ja immer nur so semi-gut an. Ich kann das auch, es gibt Leute, also für mich ist es nicht so das Problem, ich finde das immer nicht so schlimm. Ich höre auch einige Podcasts, in denen auch manchmal nebenbei ein bisschen was gegessen wird. Aber es gibt ja auch Leute, die reagieren extrem allergisch auf das Schmatzgeräusch.
Solche Wet Sounds sind ja manchmal unangenehm.
Und das muss man ja auch respektieren, das machen wir auch. Deshalb essen wir dann keine Kekse, sondern die Kekse essen wir zwischendurch. Aber vielleicht singe ich das ein oder andere Weihnachtslied. Ich habe übrigens auch, ich habe ein Weihnachtslied geschrieben.
Oh, wie schön, das können wir dann ja als Intermezzo benutzen.
Ja, genau. Ich habe ein Weihnachtslied geschrieben, das ist ganz lustig. Vielleicht bringe ich das nächste Woche mit. Außerdem könnt ihr, liebe Leute da draußen, mir gerne eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann geht in die Shownotes und schaut euch den Stream von gestern an, also von Samstag, dem 14. Dezember auf Whoop TV mit Tobias Klöß und mir. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.